Bits und so.
Mit dem Einzelmann Schengen, außerdem dabei vom Alphenblock, die Alex Ormeyer.
Guten Abend.
Das ist die Carlo Kaiser, McIn, Leo Becker.
Guten Abend.
Haben miteinander. Letzte Woche ist kurzzeitig eine App von Instagram in den Play Store rausgefallen. Da hieß Threads bei Instagram. Und dann ist sie schnell wieder verschwunden. Und dann ist sie mit einem fantastischen Countdown wieder aufgetaucht und ist dann am Donnerstag gelandet. Heute haben wir Samstag und in diesen wenigen Stunden Meta, Facebook hat mit dem Ding jetzt einfach Unmengen von neuen Usern eingesammelt. Ist also im Grunde so eine Kurznachrichten-App, sowas wie Twitter, so ein bisschen wie Instagram ohne Bilder. Also du kannst schon auch Bilder posten, aber das ist genau dieses umgedrehte Instagram. Und du kannst halt, wenn du dich einloggst, dann importiert er einfach nahtlos deinen Social Graph von Instagram aus deinem Instagram-Account rein. Das heißt, du folgst den gleichen Leuten. Ist aber eh wurscht, weil es gibt keine chronologische Timeline. Es gibt nur die algorithmische. Und jetzt in ein paar Tagen halt 70 Millionen User irgendwie eingesammelt. Ist noch so ein bisschen gemischte Angaben, wie das jetzt so ist, weil du hast halt keinen chronologischen Feed, sondern du hast halt nur irgendwas. Und nachdem da halt auch die ganzen Influencer und Celebrity und Sportler und Zeug da jetzt reingekippt worden ist, ist halt der Feed auch so eine Grütze, ja. Und Leute sind jetzt sich nicht so richtig sicher, wie kann man wirklich alles wegmuten, was man nicht sehen will, weil da kommen jetzt die ganze Zeit neue Celebrities und irgendwelche Influencer rein, die da, also es ist jetzt schon nochmal eine andere Sache und so. Und das ist auch wichtig, weil das hat auch, glaube ich, ein Hörer gefragt, so wieso redet ihr darüber? Ist ja Quatsch. Ja, aber wir müssen auch über den Quatsch reden, weil es ist für dieses Geschäft, für dieses Internet- und Kurzmitteilungsdienst-Geschäft ist es einfach relevant, trotzdem drüber zu reden, auch wenn es Quatsch ist und es niemand benutzen sollte. Ja, es ist.
Sollte es niemand benutzen?
Man sollte einfach von dieser Firma Meta, Facebook, die hat einfach ausgeschissen, sagen wir hier. Es ist, die hatten die Chance, das verantwortungsvoll ihr Geschäft zu betreiben und eine Website zu betreiben, eine Hot-or-Not-Website zu betreiben und später dann eine App, Website zu betreiben, wo man auf Kühe klicken kann oder irgendwelche Farm will. Aber das ist einfach nur seit Jahren schon absolut inakzeptabel alles, was diese Bude macht. Und der Chef ist einfach auch so ein, weiß ich nicht, was der ist. Ja, aber das ist, trotzdem ist es relevant für dieses Business, für dieses Internetgeschäft. Ja, und deswegen müssen wir leider Gottes drüber reden.
Das ist sehr schön zusammengefasst. Naja, also ich meine, es veranschaulicht relativ beeindruckend, dass du mit einer solchen Masse an Nutzern, die halt dieses Facebook-Konglomerat immer noch hat und ungebrochen hat, du halt auch einfach ein neues Ding sehr schnell pushen und hochziehen kannst. Und Leute da durchaus drauf anspringen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, dass wie sie das genau in ihren eigenen Apps, vor allem in Instagram, also von der anderen Seite her gepusht haben. Also warst du, wenn du Instagram geöffnet hast, kamen dann irgendwie 37 Hinweise so, hier installier dir mal Threads, super neuer Dienst.
Ich wollte es ja ausprobieren. Einfach nur aus, nicht weil ich das jetzt benutzen wollte oder weil ich bei der mitspielen wollte, sondern ich wollte sehen, was passiert. Zeigt das die Instagram-App an? Mhm. Auch für, also jetzt hier nicht, weil in Europa startet es nicht.
Klar,
Europa
ist sowieso.
Ich wollte mich mal einloggen in Instagram, mal sehen, was da los ist. Stellt sich heraus, ich kann nicht mehr, weil Instagram hat meinen Account gekillt. Also der Account ist noch da, aber ich weiß das Passwort eigentlich schon noch, aber es funktioniert nicht mehr.
Ja.
Und Instagram hat sämtliche Verbindungen zu meinen Reset-Geschichten, also Telefonnummer und E-Mail-Adresse, auch gekappt.
Ja.
Ich weiß ganz genau, welche E-Mail-Adresse in dem Account drin ist und die ist dann nicht mehr drin. Ich kann es nicht zurücksetzen. Dann habe ich versucht, diesen ganzen Kontakt zu Instagram, Support und so weiter, Passwort-Reset, geht alles nicht. Das ist alles Sense, da ist alles vorbei. Ich habe sogar noch so an support@instagram.com geschrieben.
Ja.
Dann kommt eine E-Mail zurück, schreib uns nicht.
Nee, so, hör auf.
Ja.
Leo nickt so, als ob er wüsste, was Timo gemacht hat. Ich verstehe das nicht.
Nee,
so
ich weiß nicht, was Timo gemacht hat. Ich weiß nur, dass mein Instagram-Account mir auch einfach gekillt wurde von Instagram. Und ich einfach keine Chance hatte, den in irgendeiner Form zurückzuholen. Jetzt, nach Monaten, nachdem irgendwie der Name wieder frei geworden ist, konnte ich den einfach neu registrieren.
No way.
Hat einfach lange Zeit nicht funktioniert. Und jetzt konnte ich den einfach wieder, aber der ist natürlich weg. Also das ist nicht mein alter Account. Das ist einfach nur mein Benutzername halt.
Das ist auch nochmal in einem alten Account, der ist jetzt, wann habe ich mich da das letzte Mal eingeloggt? Also auf diesem Telefon sicher nicht. Also muss Jahre her sein. Mhm. Ja? Okay. Da ist aber noch mein Profilfoto drin. Ja, das ist alles noch da, aber es ist meine E-Mail-Adressen sind raus verschwunden. Es gibt auch in diesen ein Account, der, den ich ganz früher mal hatte, der wurde die ganze Zeit, der hat Passwort-Resets bekommen, nonstop. Ja, also so 10 am Tag. Nicht von mir. Und da ist unten so ein Link drin. Wenn das nicht deine E-Mail-Adresse ist, dann klick auf diesen Link und wir entfernen diese Adresse aus diesem Account. Und das ist da wohl passiert. Ach, ja.
Krass, okay. Das ist aber ungünstig.
Aber ich habe es nicht geklickt. Ja, also vielleicht hat Gmail auf den Link geklickt. Ich weiß es nicht. Ja.
Ah ja, gut.
Also irgendwas ist da faul. Mhm. Ist auch mir persönlich wurscht. Ich kann auch zum Testen irgendeinen Account anlegen. Ist scheißegal. Aber ist halt nur, wenn jetzt wenn dir das jetzt zum Beispiel wichtig wäre, wäre das halt schon auch echt schlecht, wenn ein Account wegkommt.
Ja, ja. Also ich war nicht so super amüsiert davon. Ich fand es jetzt auch kein schreckliches Drama, aber optimal war es nicht. Also ich meine, so Account, der einfach verschwindet, ohne Zutun und da eingreifen zu können, ist schon ein bisschen, also ich meine, jetzt eben Instagram war es jetzt für mich auch kein Schreckensding, aber wenn ich mir vorstelle, das wäre irgendwie ein wichtigerer Account gewesen, wäre es ein Albtraum gewesen. Ich meine, da war ja, ist ja auch Zeug drauf. Ich meine, irgendwelche Fotos und Kontakte und halt die Verknüpfung und vielleicht irgendwelche, ich meine, ich habe Instagram nicht groß als Kurzmitteilungsmessenger benutzt, aber wenn Leute das natürlich als ihr Kommunikationsding benutzen, auch noch zusätzlich, dann hast du ja, da geht ja alles verloren. Das ist ja auch nicht so.
Ja, und manche Leute, die jetzt auch so ein bisschen auf Twitter so eine öffentliche Dingens gemacht haben, die haben halt jetzt auch gesagt, dass die teilweise halt auf Instagram so eher persönlich unterwegs waren. Also mein Instagram-Account war auch jetzt auch nicht auf öffentlich gestellt oder sowas. Mhm. Und jetzt ist irgendwie James Thompson oder so von dem Taschenrechner, der sagt halt jetzt, okay, jetzt habe ich halt meinen persönlichen Instagram-Account genommen und der heißt halt Stresspanda. Jetzt ist er halt auf Threads auch als Stresspanda unterwegs.
Ja. Ja, also ich finde es halt interessant, was sie gemacht haben, weil also ich habe als die App Store auftauchten und der Start halt bevorstand oder der vorgezogene Start irgendwie sich ankündigte, habe ich halt nochmal Instagram installiert. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Sendung, der ich noch da war, mal gesagt, dass ich es runtergeschmissen habe. Euch habe ich es zumindest gesagt. Mhm. Und habe es halt vorab einfach installiert, weil ich halt vorbereitet sein wollte, da das auszuprobieren. Und es war interessant, also auf Instagram-Seite habe ich nichts gesehen, dass irgendwie ein Hinweis auf Threads dort auftauchte. Mhm. Was sie halt gemacht haben, ist, sie haben halt den Instagram-Account als Grundlage genommen. Und deswegen ist es halt jetzt auch so, dass diese Accounts automatisch verknüpft sind miteinander. Scheinbar arbeiten sie daran, das irgendwann zukünftig mal irgendwann zu trennen. Aber im Moment ist ja, Nachricht ist ja auch, glaube ich, weit verbreitet rumgegangen, wenn du halt deinen Thread-Account kündigst du damit auch deinen Instagram-Account, weil es halt der gleiche Account ist. Und das wollen sie eventuell mal trennen, aber im Moment ist es halt so, dass die halt nicht nur einfach darauf aufbauen, sondern sie benutzen halt den gleichen Account wirklich. Und sie haben es halt relativ clever gemacht und die Strategie ist schon interessant, weil vor ein paar Jahren war es halt noch so, dass du alles versucht hast, in eine App zu stecken. Meta, Facebook, Instagram sind da ja selbst, haben das ja selbst so gemacht. Die haben ja zum Beispiel dieses ganze Reels-Zeug, diese ganze Videogeschichte, die sie machen wollten, auch TikTok-Konkurrenz haben sie in Instagram verpacken wollen. Und der neue Trend ist so ein bisschen einfach eine neue App zu machen und dann einfach durch diesen Umzugsservice auf dem gleichen Account das zu bootstrappen. Und das finde ich schon interessant, wie sie es gemacht haben. Also weil das Anmelden war halt einfacher geht's halt nicht, weil du halt einen bestehenden Account hast und du klickst halt irgendwie, okay, du hast Instagram installiert, willst du dich damit einloggen und dann sagst du einfach nur ja und dann musst du halt nochmal bestätigen, ob du Freunde oder den Leuten, denen du folgst, ob die dir auch auf Threads folgen möchtest. Das kannst du halt auch ablehnen und kannst nur einzelne Leute auswählen und dann bist du aber schon dabei und das, das hat halt wesentlich dazu beigetragen, dass halt diese initiale Verbreitung halt so rapide einfach erfolgte, meines Erachtens, weil es halt so einfach ist und es zeigt halt so ein bisschen in erster Linie, wie populär Instagram halt auch ist und wie massiv Instagram weltweit ist.
Dann ist es ja eigentlich noch beeindruckender, wie um alles in der Welt da 70 Millionen Leute zugebracht wurden, wenn wir jetzt mal jeder Account eine Person 1:1 annehmen, 70 Millionen Leute dazu gebracht wurden, diese App halt einfach innerhalb von ein paar Tagen zu laden. Ja, das Einloggen und Anmelden, das war wirklich, also viel einfacher geht's halt nicht mehr natürlich. Also das ist schon extrem. Aber trotzdem musst du ja die Leute dazu bringen,
du musst wissen, ne?
den Download zu machen. Ja, wieso sucht jemand Threads und lädt sich dann runter aus?
Ist auch nichts zu suchen. Ja, also du musst den Link schon haben. Also.
Genau, egal ob jetzt App Store oder Google Play, ist ja wurscht. Warum macht man das halt freiwillig sozusagen? Also das heißt, ich meine, es wurde natürlich medial, ist es natürlich extrem rumgegangen. Also klar, es war eine massive Aufmerksamkeit auf der ganzen Kiste, einfach was jetzt die Medienberichterstattung angeht. Und das ist vielleicht auch rüber schon auch in die normalen Medien, also nicht nur im Technik, IT-Bereich, sondern auch in die normalen Medien rüber geschwappt, sodass es wahrscheinlich doch ziemlich breit sich irgendwie verteilt hat, aber es ist trotzdem relativ faszinierend zu sehen, also in dieser Geschwindigkeit.
Ich meine, dass das vor der Übernahme von Twitter hatten die sowas wie 230 Millionen aktive User drauf und jetzt halt Threads in 3 Tagen 70 Millionen Accounts angelegt. Das ist schon relativ beeindruckend, weiß halt nicht, ob jetzt da der Chef der Herr Mosseri, der ist schon mal aufgefallen durch solche Entschuldigungsvideos, wo sie mal so TikTok auf Instagram gestartet haben, da hatte er so ein sehr, das hat er immer an dieses Goldkettchen, das ist nur so eine Äußerlichkeit, aber es zeigt halt so direkt, okay, ich habe halt so ein Goldkettchen.
Naja,
eine harte Analyse, würde ich sagen.
Der tut sich halt auch ein bisschen leichter vor der Kamera. Also,
wegen dem Goldkettchen?
Nee, also im Vergleich zum Zuckerberg halt, der, weißt du?
Also ist er einfach ein normaler Mensch,
der er ist nicht kamerascheu und ja, man kann sprechen und ja.
Auf jeden Fall hat der auch ja schon direkt hinterher gesagt, so dass jetzt vom Konzept her Threads, was auch international nicht so ein super Name ist mit Threads und dem TH drin, das ist vielleicht ein bisschen ein blöderes Wort als jetzt Twitter oder Blue Sky oder so, aber egal. Auf jeden Fall hat er gemeint, das wäre jetzt eher nicht so vom Konzept her für Hard-Hitting News und Politics, sondern das ist mehr so, wie Instagram vielleicht auch mal gedacht war. Das war ja auch so damals so eine Geschichte, dass halt dass quasi so Facebook sind so die schlechten Nachrichten und auf Instagram sind die schönen Nachrichten. Da ist alles schön, da sind alle im Urlaub, da haben sie irgendwie Freizeit, da essen sie was Schönes auf Instagram. Das ist jetzt natürlich inzwischen auch zu so einem Farce davon geworden, weil natürlich alles nur noch fake ist und alle Influencer nur gekauft sind und das ist alles natürlich lange schon kaputt, aber trotzdem, der Fokus sollte eher drauf liegen, dass du da schöne Sachen siehst und Kim Kardashian und irgendwelche Sportler und irgendwelchen, was weiß ich, für Mumpitz, aber da besteht ja die Möglichkeit, dass du da, und das war ja auch auf Twitter, hat ja auf Twitter auch immer sehr gerne Promis entgegengenommen und gesagt, hier postet ihr halt irgendwas, irgendwelche Promotion-Geschichten von, was weiß ich, Basketballer hat neue Schuhe oder irgendwas, aber halt weniger Hard-Hitting News und Politics, weil das macht dich ja nur traurig.
Da ist ja auch was dran.
Alex, was meinst du, wie das, ich habe es jetzt nicht selber gesehen, was er mir servieren würde oder so, aber.
Ja, es ist halt ernst, es war schon interessant zu verfolgen, also wie jeder Start von einem Social Network durchaus interessant ist und das ist halt, wir haben das glaube ich echt schon jetzt mehrfach betont, es ist halt echt, Start ist es vom Weg gesprungen, es ist einfach irrsinnig gestartet und das war schon interessant, dem beizuwohnen, aber ich muss jetzt nach ein paar Tagen schon sagen, das ist alles sehr uninteressant. Und zwar liegt es halt, es liegt halt auch daran, dass du halt dass es echt egal ist, wem du folgst. Du siehst halt manchmal diesen Leuten, die du folgst, siehst du vielleicht in deiner Timeline, aber der Rest ist halt einfach, es ist halt einfach großer Mist und die versuchen halt, irgendwelche Interessen abzuklopfen, ja, also irgendwelche, bist du interessiert an Eishockey, so, okay, hast du zu schnell weitergescrollt, dann vielleicht nicht, probieren wir es mit Basketball und so weiter, also es ist, die Timeline ist halt voll mit Sachen, die ich nicht in irgendeiner Art und Weise angefordert habe, es macht total müde und das hat irgendwie keinerlei Charme für mich nach den ersten Tagen, Ich finde es, ja.
Entschuldigung, ich schaue nur gerade in mein Timeline rein. Ein großer Quell für große Freude. Also es ist ganz furchtbare Sachen. Bei mir wird die beherrscht von Mario Barth und Red Bull. Außerdem hat BMW den grandiosen Tweet abgesetzt, der einfach nur aus Auto-Emojis besteht.
Ja.
Und so Nachricht-Posting hat so 1300 Antworten.
Ist das jetzt eher textlastig oder siehst du hier auch jetzt schon viele Fotos? Also weil die Gefahr besteht ja so ein bisschen, dass es sofort auch wieder zu Instagram wird, oder nicht?
Ja. Ja, aber es ist schon auch anders als Instagram. Also es ist schon gut durchmischt bei mir, was jetzt irgendwie Text und Bild angeht. Es sind natürlich viel so eher so Meme-Dinger dabei, was jetzt Bild angeht. Also oder auch halt diese klassischen Text in Screenshots-Bilder. Also Bilder, das ist so ein Bereich, das ist so eine Ecke von Instagram, die wir, glaube ich, nicht kennen, die aber unglaublich groß schon immer auf Instagram war, wenn du irgendwie auf einer anderen Instagram-Seite oder Instagram irgendwie nicht seit Anbeginn benutzt hast, wo das halt irgendwie mal was mit Fotos zu tun hatte und Filterkram und Krempel. Diese Meme- und Witzfoto-Bilder und auch Screenshots, so Motivations- Quatsch, irgendwie in Screenshots gescreenshottet als Text. Das ist so ein eigenes Instagram-Ding. Da gab es Accounts, die mit irgendwie zig Millionen Followern und die da einfach irgendwie irgendwelchen banalsten Dreck halt einfach reinkippen und zwar so nonstop. Und das würde ich gar nicht so richtig als irgendwie Fotos sehen. Das ist ja eine ganz andere Form von Bild, die da transportiert wird, um Inhalte zu transportieren. Und die sehe ich zum Beispiel in Threads jetzt in meiner komischen Timeline zumindest auch ziemlich intensiv. Im Unterschied zu den klassischen Hochglanz Instagram-Influencer-Geschichten, auch die sind jetzt bei mir noch nicht da so stark irgendwie durch die Timeline gelaufen.
Mhm. Also es ist schon ein lustiger Unterschied, weil Sohnemann hat mich letztens gefragt, ob er einen Instagram-Account haben könnte, weil dort die Transfers von Fußballern bekannt gegeben werden. Fand ich, ernsthaft spannend, weil ich meine, so, das sind ja logischerweise auch
Stars. Du hast dann hoffentlich sehr lange und ausführlich mit dem Kopf geschüttelt.
Naja, gut, ich habe es mir leicht gemacht. Ich habe gesagt, Instagram ist, glaube ich, ab 13, oder? Alles klar, wir sprechen in ein paar Jahren nochmal. Also mich auf die Altersvorgaben. Dann
hoffentlich nochmal über die Wichtigkeit von Fußballertransfer. Transfer ist ein langes Gespräch geführt.
Aber es ist interessant, also ich die Frage war interessant, weil das ist, glaube ich, auch so ein Bereich, den wir nicht oder den ich zum Beispiel nicht mitbekommen habe, dass einfach da Ankündigungen stattfinden. Das sind nicht nur so die gekauftes Foto von irgendeiner Shampoo-Lady, die irgendwo was promotet, sondern halt auch Ankündigungen. So. Mhm.
Da gibt es extra Shampoo-Ladies.
Ja, ja.
Caro.
Ich bin nicht so in einem Haarpflegegeschäft, sorry.
Ja, und die Frage ist natürlich, ob das von Threads übernommen wird, ob das ähnlich Informationen sind, die nur eine Bekanntgabe sind, so wie halt irgendwie ein Star irgendwo einen neuen Film ankündigt, oder ob da wirklich Diskussionen drum sich erstrecken soll, ob das sinnvoll ist. Also sie graben halt jetzt einfach den anderen Netzwerken halt, Twitter graben sie halt irgendwie das weg, was Twitter halt ausgemacht hat die letzten Jahre. Und das ist halt ein klarer Angriff auf die. Und das ist halt, ich habe keinerlei Zweifel daran, dass das halt erstmal erfolgreich sein wird, weil Twitter hat schon eine gewisse Lücke gefüllt, ob da jetzt irgendwie Nachrichten groß ein Thema sind oder ob das da gar nicht gehandelt wird, weiß ich nicht. Aber sie nehmen halt Twitter die Butter vom Brot und weil Twitter sich halt selbst auch in zwei Füße schießt. Und
man muss der Bode ja eines lassen, also jetzt dem Facebook diese Woche. Das Timing war top gut. Also besser hätten sie es nicht launchen können. Der Termin war einfach super gewählt. Auch das einfach an so ein, das unvermeidliche Twitter-Drama der Woche, das war jetzt schon ein großes, sehr blödes, was er letzte Woche gemacht hat. Einfach da den Launch dran zu hängen, war natürlich schon relativ clever. Und wir sehen ja auch, es ist ja noch nicht ganz fertig. Ja? Also sie sagen ja, zum einen EU können sie so nicht launchen wollen, trauen sie sich so nicht zu launchen, weil wenn sie es so launchen mit der Menge an Daten, die sie dort abgreifen, dann kriegen sie auf die Pfoten, deswegen lassen sie es hier erstmal. Okay.
Ja, es ist, glaube ich, nicht die Menge der Daten, sondern es ist die, glaube ich, die Vermixung dieser Daten und das Zusammenführen und das natürlich das Übertragen in die USA etc. Das hängt da alles so mit dran.
Ja, aber ich meine, es ist ja nicht so, als würde irgendwie Instagram keine Daten sammeln. Und es ist deshalb in der EU zulässig, während halt Threads irgendwie super viele Daten sammelt, sondern also ja, die sammeln halt alle Daten, so wie Alex gerade gesagt hat. Also das Datensammeln selbst ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, alles in einen Topf zu werfen am Schluss.
Und zum anderen die Geschichte mit der ActivityPub-Anbindung. Die haben sie jetzt mehrfach versprochen, also das ist so geplant, das wollen sie machen. Und wie das dann aber im Detail aussieht, wissen wir halt überhaupt nicht. Also es kann halt sein, dass sie sich auf ein, das war so ein Feature, was sie jetzt explizit, also zwei Features haben sie explizit genannt. Nämlich zum einen, du kannst da jetzt andere, auf anderen Servern folgen quasi. Du kannst da drin dann sagen, ich möchte einem anderen ActivityPub-Mastodon-Server folgen. Mhm. Und das andere, was sie versprochen haben, ist, dass du wegziehen kannst, wenn du keinen Bock mehr hast. Ja, also, dass du deinen Account rausnehmen kannst und woanders hinziehen kannst. Und das sind ja schon zwei elementare Bestandteile von der ganzen Geschichte. Besteht natürlich jetzt auf bei manch einem Mastodon-Server die Angst und so das direkt wegblocken zu wollen, hat man letzte Woche auch schon besprochen, so ein bisschen. Aber das muss sich dann zeigen, wie das im Detail alles funktioniert und was auch Meta sich da mit ins Haus holt, ne? Weil die haben ja dann erstmal das alles, was auf Mastodon rumfliegt, fliegt dann da rein.
Ja.
Erstmal.
Das wird natürlich sowieso eine spannende Kiste, auch was halt Moderation und die ganzen Ecken angeht, weil ich glaube, da ist ja, ich weiß noch gar nicht, ob da jemand schon allzu tief halt im Fediverse gestochert hat, weil da wirst du wahrscheinlich ziemlich fieses Zeug auch finden. Ich meine, so wie es halt ist, weil halt über Kommunikationsmedien wird halt fieses Zeug versendet und gehandelt und ausgetauscht, so ist es halt einfach. Und wenn du halt keine zentrale Instanz hast, die sich irgendwie wenigstens den Anstrich gibt, dieses Zeug in irgendeiner Form zu moderieren oder halt zu kontrollieren, dann hast du halt, wenn diese Instanz fehlt, hast du halt nur die Einzelinstanzen und dann wird's halt schnell schwierig. Also das ist ein extrem interessantes und komisches Problem, wo wir ja auch immer wieder, das ist ja auch so ein Punkt, in den ja sowieso so viele Netzwerke auch immer wieder zum Beispiel beim App Store reingerannt sind. Das App Store Review macht dann halt die App auf und sieht halt irgendwas komischen Content, der irgendwie nicht sein darf. Und also diese App wird nicht zugelassen. Und das war ja immer bei den RSS-Feedreadern und so weiter, die halt irgendwas angezeigt haben von irgendeiner Seite. Und dann hat sich halt jemand beschwert, dass das halt angezeigt wurde. Und das ist ja dasselbe Problem, bloß halt hoch 10. Dass, wenn du jetzt natürlich dann, ja, wenn du halt die Anbindung drin hast und halt das alles da reingekippt wird, dann ist es ja, unterliegt es ja jetzt praktisch dann halt Facebook oder Instagram, halt auch dieses Zeug, was dann von den anderen Servern halt reinkommt, natürlich auch wieder rauszuwerfen oder nicht rauszuwerfen oder so unsichtbar zu machen oder halt in irgendeiner Form aus Threads zumindest rauszuhalten. Und es wird natürlich ziemlich faszinierend zu beobachten sein, wie gut das funktioniert.
Was mir keiner beantworten kann, was Facebook/Meta, was Threads davon hat, dem ActivityPub-Protokoll irgendwie anzuhängen. Was das für Vorteile hat, ist mir ernsthaft nicht klar. Also ich weiß nicht, ob es da so viele positive Sachen gibt, dass man als Firma Meta dem folgen sollte. Weil sie haben jetzt schon einen erfolgreichen Start hingelegt. Warum sollten sie diese paar Millionen, in Anführungszeichen, paar Millionen Leuten auf im ActivityPub-Protokoll, warum sollten sie die irgendwie mit einbeziehen? Die sind ja selbst sehr erfolgreich, jetzt auch ohne Anbindung schon. Und ich meine, es hat jetzt vielleicht auch keine, es kann auch keine negativen Konsequenzen haben, aber mir sind die positiven einfach nicht klar. Also mir ist nicht klar, warum, also es gibt natürlich gute Presse und das stellt Facebook natürlich so ein bisschen besser dar, wenn du sagst, offenes Protokoll und du kannst deine Daten mitnehmen, das ist natürlich vielleicht auch nicht zu unterschätzen, ja, so positive Presse und du kannst immer dich darauf ausruhen und sagen, ja, aber wird es zwar niemand machen, aber jemand könnte von Threads wegziehen auf irgendwelche anderen Server, das ist natürlich immer ein super Argument, aber ich sehe die positiven oder den Grund nicht, warum man dem nachkommen sollte, ehrlich gesagt, weil man jetzt schon ein sehr großes Netzwerk hat im Vergleich zu den aktuellen Activity-Protokoll Nutzern. Und ja, also das ist ernsthaft eine offene Frage und ich gebe denen noch nicht den Credit, das als einfach erledigt abzuhaken, weil man das gesagt hat, sondern sie sollen dem nachkommen und dann glaube ich das, dass sie das machen, weil das ist jetzt, gut, vielleicht ist es einfach echt nicht fertig geworden und sie betonen halt auch und Scheffer betont auch so, es kommt und Ja, aber das soll erstmal kommen. Und in welcher Form ist natürlich auch eine spannende Frage, weil du kannst natürlich von diesem Protokoll kannst du natürlich auch einfach nur bestimmte Sachen unterstützen und kannst Sachen weglassen etc. Deswegen, wie das umgesetzt wird, bleibt ernsthaft spannend. In der besten Version für uns zumindest, oder für mich, ich spreche mal für mich, ist es halt, dass da Leute in dieses Activity, also über diesen Weg, über Threads in diese Activity-Protokoll-Geschichte kommen und dass ich den dann in meinen iOS-Apps, die nicht Threads ist, folgen kann. Und das sind Leute, die würden nie sich irgendwie für Mastodon anmelden, sondern die kann ich über den Weg irgendwie, den kann ich so folgen. Das wäre der positivste Effekt für mich. Aber dass das so passiert, das, ich glaube es erst, wenn ich es sehe, würde ich sagen.
Wir haben jetzt zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen oder sowas, die hatten sich alle irgendwie so Twitter-Accounts zugelegt, haben jetzt gesehen, Twitter ist in OO-Land jetzt und die haben sich jetzt teilweise auch ihre eigenen Instanzen hingestellt und haben halt jetzt ein paar zumindest irgendwie NDR oder irgendwas, haben halt jetzt eine Instanz laufen und können da jetzt ihre Meldungen veröffentlichen. Okay, das würde dadurch auch automatisch in Threads zurückfließen, wenn das nochmal laufen würde, ohne dass sich jetzt explizit irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen oder halt da Accounts klicken müssten und von dieser Bude direkt abhängig wären oder sich auch mit deren Datenschutzgeschichten wieder auseinandersetzen müssten. Ja, also irgendwie Behörde so und so darf keine Facebook-Seite haben, weil, ja, also sollte sie eh nicht, aber jetzt ist er teilweise auch verboten worden, dass die Behörde XY halt eine Facebook-Seite betreibt. Okay, egal.
Aber das ist ja kein Account, der irgendwie Facebook wichtig wäre, oder? Dass da die öffentlichen Rechtlichen sind. Also das Ding wird halt auch auf Werbung hinauslaufen, da machen sie natürlich auch keinen Hehl drum, dass sich das irgendwie, also natürlich noch nicht zum Anfang, aber es wird sich irgendwann über Werbung finanzieren müssen. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie wichtig in den Augen von Meta ist, der kann sich ohne Probleme da einen Account klicken. Ich sehe einfach den Mehrwert für sie nicht. Und vielleicht übersehe ich da ernsthaft was, aber mir ist nicht ganz klar, warum sie dem offenen Protokoll irgendwie, warum sie nicht ihr eigenes Ding machen. Ich meine, ich finde es ja prinzipiell gut, ja. Ich bin ja nicht dagegen, so ist es ja nicht. Wie gesagt, es gibt einen positiven Ausgang, sodass Leute, die sich nie für Mastodon zum Beispiel anmelden würden, dass ich denen auch folgen könnte. Das wäre ein positiver Ausgang, aber ja, also ich lasse mich gerne mit der Zeit eines Besseren belehren, falls es dann kommt, das Feature, und falls es dann wirklich so ist, dass das so wie das jetzt klingt, umgesetzt wird. Und aber bis dato bleiben wir mal skeptisch.
Elon ist auf jeden Fall tüchtig angepisst. Falls das Cage-Match noch passiert, jetzt wird es noch ein bisschen spannender.
Habt ihr darüber gesprochen? Ja,
nein,
ich glaube schon,
nein,
oder?
Nein, haben wir nicht.
Dass die Mama dann kam und gesagt hat, kein Cage-Match.
Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Und werden wir niemals sprechen. Gut.
Wir haben ganz kurz das angerissen und es dann wieder gelassen. Und aber auf jeden Fall Androhung von Elon jetzt Meta zu verklagen, weil er angeblich Mitarbeiter gepoacht hätte. Und sagt Meta so, also erstens nein und zweitens, die arbeiten gar nicht hier an diesem Threads-Produkt, weil es ist ja auch trivial. Also ich meine, an Twitter ist ja kein Geschäftsgeheimnis, da ist ja nichts. Es sind SMS mit Bildern dran, wo man sich gegenseitig schreiben. Also es ist ja trivial tatsächlich. Also da ist ja keinerlei Kunst dabei eigentlich an dem Grundprodukt. Und Instagram ist ja schon eigentlich auch genau das Gleiche. Also es ist natürlich bodenlos. Jetzt Elon hat in den letzten paar Tagen ein paar von diesen Limits wieder zurückgeschraubt. Also du kannst wieder Vorschau von Tweets in iMessage und in Slack wieder sehen. Meistens zumindest, manchmal auch nicht. Ich weiß nicht, was dann kaputt ist, aber das ist schon, ich würde sagen, deutlich in so eine Spiralenrichtung eingebogen, dieses Twitter-Ding, dass es halt früher oder später dann so in einem Abfluss runterkreiselt und dann ist es halt weg. Ein paar Leute sagen auch so, sie wissen halt nicht, wann das jetzt genau passiert, wann halt einfach Twitter dann für seine Assets, also die Bürostühle und die drei Server am Schluss verkauft wird. Ja, also weil es hat ja so keine Zukunft. Das wird ja so nichts mehr. Also vor allem auch, wenn halt viele von den lesenden Augen einfach auch weglaufen, weil es ihnen reicht. Man weiß ja nicht genau, wie viele Leute wirklich weggelaufen sind. Aber insgesamt macht es halt, ich lese schon noch Twitter, weil da ein paar Sachen und ein paar Seiten dort halt ihre Sachen noch hin posten, die ich auf Mastodon nicht sehe und die, ja, wo ich keinen guten RSS-Ersatz habe oder sowas. Und das ist einfach, ist halt blöd, aber ich muss halt noch reinschauen. Und das ist halt, die App ist zunehmend kaputt. Also ich habe auch so einen Screenshot gepostet von, oder einen Screen Capture gepostet von der App, die völlig durchdreht und so wild blinkende Elemente auf der Seite hat, weil einfach nichts mehr funktioniert. Und die Werbung geht ins Bodenlose. Also wir sind jetzt hier in literally Nazi-Werbung angekommen hier. Mm. Ja, also literally der Nazi, der die Ausländer raus Parolen schreit, haben wir jetzt hier.
Aha, okay.
Und die CSU und Apple. Also alles super. Oder fragt man sich bei der CSU.
Die CSU ist ja relativ nah dran. Dann geht's schon ein bisschen weiter weg.
Ja, ja, das ist das größte Problem, glaube ich. Gar nicht mal, was die Leute angeht, die da weglaufen, sondern einfach, dass die ganzen Werbenden sind ja abgeschreckt, oder? Also du willst ja neben dem Content auch irgendwie keine Premium-Werbesplätze irgendwie buchen oder dafür irgendwie richtig zahlen. Also ich sehe halt keine Zukunft für das Geschäftsmodell, Werbung zu verkaufen bei Twitter. Also, und dass das bezahlte 8 $ Premium Bitter Blue irgendwo eine Zukunft hat, hat sich ja, glaube ich, auch bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Also deswegen ist das wahrscheinlich der größere. Also das haben sie halt erfolgreich geschafft. Also dass nicht nur ein paar Leute verschreckt haben, sondern halt auch die ganzen Werbetreibenden verschreckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da große Werbebudgets in Richtung Twitter für die nächsten Jahre abgesetzt werden oder geplant sind. Und selbst, also die Chance hätte der Dienst vielleicht noch, wenn sich halt der jetzige Mensch, der alles machen will, dort zurücknimmt und einfach das so ein, ja, uninspiriertes Netzwerk wird, was ja, dann vielleicht, wenn Elon zurücktritt und die da machen lässt, vielleicht, aber ich kann mir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass er da irgendwie seine Hände vom Steuer nimmt und deswegen sehe ich auch keine Zukunft da, dass da irgendwie Geld reinfließt und dann wird es halt es geht halt nie alles so schnell weg. Ja, das ist, ich glaube, das hat das Internet auch bewiesen, es geht alles nie so schnell weg, aber der Spiralentrend, der den du eben beschrieben hast, der zeigt es, glaube ich, ganz gut, dass es halt nicht nach oben geht.
Ja, also das, ich weiß auch nicht, ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, wie jemand bei Instagram Werbung bucht. Ja, also erschließt sich mir auch nicht. Natürlich sind da Leute, die das anschauen, aber es ist ja trotzdem auch so ein Umfeld, in dem ich jetzt nicht werben wollen würde. Ja, und andererseits.
Ja, das Instagram, ich meine.
Das würde ich, glaube ich, nicht unterstreichen.
Ich habe ja das, was ich vorher gesagt habe, dass das so ein Happy Place war. Das war ja aber auch mal. Das ist ja schon vorbei. Das ist ja kein Happy Place mehr, weil dich die ganze Zeit nur die Influencer anschreien und sagen, hier, kauf dieses Shampoo wahrscheinlich.
Ja, das ist ja das Trickreiche.
Deshalb brauchst du überhaupt keine Werbung zu schalten. Du brauchst ja nur dem Influencer dann Shampoo-Proben zuzuschicken.
Shampoo-Lady.
Das ist ja sowieso das eigentlich auch Interessante, wahrscheinlich an Threads unterm Strich, dass die Form von Werbung, die da vielleicht Facebook am Schluss vorschwebt, ist ja nicht die klassische Werbung, dass du da so wie eben, das war ja eigentlich Twitters Fehlanlauf von Anfang an, dass sie diese Überlegung hatten, hey, da kommt halt die Bude XY und bucht sich halt irgendwie so einen Slot, der so Block, mit dadurch, so einen Block, den keiner beachtet und der irgendwie einfach keine Rolle spielt. Aber der Punkt ist ja, du hast ja sowieso, und zwar und ganz besonders auf Instagram und damit jetzt auch auf Threads gleich mit, du hast ja die Firmen direkt da mit ihren eigenen Accounts. Und die Leute folgen diesen Accounts ja auch freiwillig mitunter. Ja, also ich sehe jetzt hier den Red Bull-Account, der da fröhlich in meinem Feed gepostet ist. Und diese Selbstunterhaltung zwischen Social-Media-Accounts von Firmen, ich meine, das kennen wir ja auch schon auf Twitter, ist ja immer ein Riesending. Und das ist, weiß nicht, ob sie da mehr ihre Hoffnung daran knüpfen, dass sie damit halt in irgendeiner Form, so wie es ja auch irgendwie bei Facebook halt dein Zeug halt boosten kannst und da kannst du ja an vielen Geldschrauben irgendwie drehen, auch über das, was normal über diese Plattform kommuniziert wird, ganz abgesehen von sozusagen klassischen Werbeschaltungen. Also,
ja, dann machst du den Trick wieder, dir folgen deinem Social-Media-Account, folgen 35.000 Leute. Möchtest du, dass dein Post alle 35.000 Leute erreicht oder mehr? Oder heute mal ja, nur oder 5.000?
Halt eben, oder halt in der algorithmischen Timeline halt super geboostet wird, irgendein lustiger irgendwas Posting von irgendeiner Firma. Ja, und dann kannst du halt Geld einwerfen, genau. Also das, ich glaube, da sind schon viele. Und ich meine, eins muss man Facebook lassen. Also ich meine, wie Werbung, also Werbevermarktung geht, das würde ich Facebook auch nicht absprechen, dass sie das sehr genau wissen. Und deshalb kann man da auf jeden Fall interessiert mal beobachten, was da, welche Richtung Threads da schrittweise jetzt einschlägt und wie schnell das halt alles funktioniert. Ich sehe es auch noch nicht, was sie sich strategisch jetzt von ActivityPub so spezifisch versprechen, und ich teile jetzt da auch keine furchtbaren Ängste, aber ich sehe halt auch aus Facebooks Perspektive nicht so recht, womit sie darauf hinaus wollen. Also außer du sagst, wir kehren halt wirklich wieder, wenn du die Prämisse nimmst, dass wir halt wirklich wieder zu einem Web zurückkehren, wo halt APIs und Schnittstellen und zwischen auch großen Buden und großen Diensten halt irgendwie selbstverständlicher wieder sind, was einfach die letzten 10 Jahre praktisch ja nicht mehr der Fall war. Aber wenn wir zu so einem Web zurückkehren, dann ist es natürlich vielleicht ganz clever, sich da jetzt schon vorne mit gleich an die Spitze zu setzen und sagen, hey, schaut mal her, wir machen hier ActivityPub untenrum, du kannst eben deinen Account mitnehmen und so weiter, Facebook voll cool. Und das ist ja auch Metaverse. Die Idee ist ja eben, dass das ja auch irgendwie so ein vernetztes Ding ist, wo irgendwie verschiedene Buden mitspielen und das nicht nur irgendwie Horizon Worlds ist, wo Leute ohne Beine rumzappeln, sondern das soll ja so ein ganzes, ja, das soll ja was Großes, Ganzes sein, was auch irgendwie dann dezentral ist am Schluss, aber wo natürlich irgendjemand als Plattformbetreiber mal kurz seine Hand aufhält und sagt, hey, hallo, hast du was verkauft? Gib mal Provision raus. Und dann wäre natürlich gern der Herr Facebook, wäre natürlich gern der jetzt diese Provision einsammelt. Im Moment ist es halt der Herr Apple, der die einsammelt, oder vielleicht auch der Herr Google.
Ja.
Ja, vielleicht ist es eine Wette auf diese Welt und es tut ihnen nicht weh, dieses Protokoll zu unterstützen. Das kann halt ernsthaft ein Grund sein, dass sie sagen irgendwie, wir planen das zumindest und oh, ist zum Start nicht fertig geworden, aber wir versprechen das mal und wir schauen mal. Das kann durchaus eine Wette sein, wenn sie halt, wenn es halt sie nichts, es kostet, ja, es kann halt sein, dass es sie wirklich nichts kostet und dann kannst du das ans Bein binden. Ja.
Vielleicht auch so wegen Angst vor der Regulierung, die halt kommt, weil sie zu fett sind. Ja, sie können kaum noch was einkaufen. Wenn sie jetzt irgendwie eine Fitnessbude einkaufen wollen für VR-Sport, dann bekommen sie jetzt von der Aufsichtsbehörde gesagt, so nee, lass mal, du kaufst jetzt nichts mehr. Und wenn sie jetzt auch so, vielleicht auch mit der EU sagen, okay, wir machen jetzt hier einen neuen Twitter-Clone, dann sagt die vielleicht auch so, nee, lass mal. Also vielleicht, aber wenn sie sagen, okay, der ist halt offen, dann kannst du mit Activity Publish, das ist so, als hätten wir einen neuen E-Mail-Server hingestellt, ne? Also das, da kann doch niemand, kann da was dagegen haben, wenn jetzt irgendwie t-online.de daher kommt, einen neuen E-Mail-Server hinstellt oder halt irgendwas. Diese Interaktion mit so Brand-Accounts, die ist ja schon immer irgendwie ganz lustig, ne? Die haben auch DHL, hat mit DHL-Paket irgendwie sehr viel Kundenservice, hatte ich sehr viel Spaß mit denen. Und es war und auch Telekom hilft, das ist ja tatsächlich ein Weg, wie man Probleme bei der Telekom gelöst bekommt, im Gegensatz zu der Hotline. Ja. Also, weil da auch Leute sitzen, die zuhören und immer das Problem verstehen und dann irgendwie helfen können und so. Oder halt auch einfach so Spaßgeschichten, wie neulich habe ich S-Bahn München schreibt hier Bauarbeiten und hat so ein Foto und drüber eine Zeichnung von einem Bauarbeiter und der sieht aus, als wäre er 30 Meter groß. Nicht Fahrplanänderungen, aber was ist mit dem Monsterbauarbeiter? Und haben sie geantwortet am nächsten Morgen, ja, der 30 Meter große Monsterbauarbeiter hat die Arbeit beendet und den Gleisbereich verlassen. Die S-Bahn fahren wieder ohne Fahrplanänderungen. Das war zum Beispiel sehr lustig. Es ist nicht so lustig wie der beste Brand-Account-Tweet aller Zeiten, der von Dr. Oetker mit der Pizza, die schmeckt wie Hurensohn. Und dann antwortet der Dr. Oetker-Account, na, gierig geworden und in den Finger gebissen. Das war einfach sehr, sehr gut.
Ich meine, der Netflix-Account hat auch die einen oder anderen guten Spaß gehabt, durchaus, ja. Aber ich weiß nicht, ob man das nochmal unterstreichen sollte, aber wir müssen auf diese EU-Geschichte vielleicht noch einmal ganz kurz eingehen. Man muss ja jetzt einen App-Store-Account irgendwo sich in einem anderen Land klicken, um dann die Threads-App auf iOS zumindest laden zu können. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, also das man muss da nicht durch diese Feuerreifen springen, wenn man das, also man verpasst da jetzt nicht so viel. Ich möchte niemandem seinen Spaß nehmen, der da auf Threads jetzt irgendwie lustig irgendwie Unterhaltung findet. Und diese Unterhaltung, das ist ja so ein bisschen diese, den Zwiespalt, den man hat, das ist ja schon so ein bisschen sinnlose Unterhaltung einfach. Und die kann ja durchaus positiv sein. Ja, so sinnlose Unterhaltung hatten wir früher schon mit linearem Fernsehen. Das kann alles gut sein, um so sein Gehirn abzuschalten und so weiter. Aber ich finde es halt real, also ich habe es installiert und es ist halt relativ, ich finde es halt viel Quatsch durch diese jetzige Entscheidung halt da diese wirklich übermäßige Füllung von deiner Timeline. Es wird halt jetzt alles versucht, dass du irgendwie möglichst vielen Leuten folgst, Interessen abgeklopft werden und das macht es halt irgendwie einfach, das ist einfach so, es ist halt großer Quatsch für mich. Ist halt echt Zeitverschwendung, so ein bisschen. Ohne jemandem bitte seinen Spaß und seine Unterhaltung zu nehmen. Die kann man dadurch erst haben.
Ja. Ich habe so den Eindruck, nichts, dass man verpasst nichts, aber man hat so das Gefühl, man wird was verpassen. Also ich meine zum Beispiel die Posts von Basti auf Instagram, die verpasse ich. Ja, das sehe ich nicht, weil ich da nicht mitlese und so. Das würde ich eigentlich gern sehen, aber ich sehe es halt nicht. Also ich verpasse da schon was. Ja, und viele Leute haben vielleicht auch viele Freunde, die da reinposten und das benutzen. Und dann siehst du halt, was die Freunde da machen oder die Familie oder was weiß ich. Und dann, es macht aber auch was mit den Leuten und ich sehe halt, ich bekomme manchmal so Screenshots geschickt von Leuten, die mir dann zeigen, was sie auf Instagram gesehen haben. Und das ist aber auch so ein bisschen so ein Abgrund so für normale Leute, die halt so vielleicht gern Influencer wären. Und das versuchen und dann aber nur in so ein Multilevel-Marketing-Shit reinfallen. Hm. Und dann halt versuchen, wieder diese Shampoos oder irgendwelche Cremes ihren Freunden anzudrehen und sich halt bis auf die Knochen blamieren. Ist echt nicht schön, ja. Und das ist, weil sie halt hoffen, dass sie da irgendwie aus ihrem Bürojob rauskommen, indem sie halt irgendwelche Fläschchen verkaufen. Und das ist halt schon ein bisschen traurig. Und das ist halt auch ein Scam von dieser Firma, die halt Hausfrauen rekrutiert und dann ist das alte Tupperware-Geschäft, ja, aber es ist halt jetzt ein neuer Level von Dreck.
Ja, klar. Also ich meine, Abgründe wirst du viele finden, wenn du ein bisschen stocherst, auch auf Instagram. Also eine andere Art von Abgründen halt, aber da ist ja einiges an komischen Geschichten, die natürlich da auch stattfinden und das ist halt dadurch, dass Instagram so lange ja auch noch ganz klassisch diesem Prinzip verhaftet war, dass du eigentlich nur das Zeug siehst, was halt Accounts gepostet haben, denen du auch wirklich folgst, konntest du ja deine Timeline natürlich sehr, sagen wir mal, sauber halten oder so halt halten, dass du wirklich nur das gesehen hast, was du auch wolltest, aber das weicht ja jetzt natürlich auch mehr und mehr auf und sie sind ja da völlig haben ja den Bogen da erstmal völlig überspannt, sodass halt praktisch die Timelines halt zugeschwemmt waren mit irgendeinem Schmodder und dann haben sie es wieder zurückgefahren und jetzt justieren sie ja wieder nach und dann gibt es irgendwie lange Postings, so hier erklären wir dir, warum du was auf Instagram siehst und so und warum wir dir jetzt irgendwie diesen Krempel reinspülen und natürlich hat es ja immer, das sind ja immer so Erklärungen, da bleibst halt 15 Sekunden auf irgendeinem Schrottvideo hängen und dann ist halt erstmal das TikTok-Prinzip, ja. Also ich meine, warum ist mein verdammter TikTok-Feed voller mit irgendwelchen komischen, illegalen Banküberfall-Videos, weil ich immer bei irgendeinem dämlichen Banküberfall-Videos wahrscheinlich eine Sekunde zu lang verharrt habe, bevor ich irgendwie weitergeschoben habe. So funktioniert es halt einfach und dann wirst du halt davon überschüttet und findest es vielleicht plötzlich dann auch noch interessant oder guckst dir das halt an oder irgendwelche Krawall-Videos oder was auch immer man halt an Schrott da findet, aber dann ist natürlich einfach irgendwie auch nur tote Zeit.
Ich meine, die Social-Media-Firmen ruhen sich ja so ein bisschen darauf aus, dass sie sagen so, naja, die Leute konsumieren das ja. Aber du musst halt wissen, dass da halt echt Profis an der Arbeit sind, die halt das Erlebnis, in großen Anführungszeichen, halt sehr spezifisch zuschneiden. Und das ist nicht umsonst in die Suchtecke auch gerne gestellt wird. Und der Kompromiss halt zwischen irgendwie, was verpasst du und wie viel Zeit verplemperte Zeit nimmst du in Kauf, weil letztendlich ist es ja nur die größte Ressource, die du investierst, ist Zeit, ja. Es ist ja nicht mal, dass du irgendwie abgezogen wirst oder so, sondern es ist halt irgendwie verschwendete Lebenszeit.
Das ist ja doch das Einzige, was wir haben, oder?
letztendlich ist es das Einzige, das stimmt. Und deswegen, also ich muss auch sagen, dass das trifft natürlich auch zum gewissen Grad auf alle anderen Social Networks zu, auch Mastodon zum Beispiel, ja, wenn du da, das funktioniert ja genauso, es ist halt zugeschneidert, ist zugeschnitten auf, kannst du halt für dich personalisieren, du kannst nur Leuten folgen, von denen du Inhalte lichten möchtest, du kannst Hashtags blocken, was auch immer. Mhm. Das ist halt die Option mit mehr Eingriffen, aber letztendlich folgen sie natürlich, oder ist dieser Gedanke, Social Media ist natürlich schon der gleiche in all diesen Netzwerken. Ja. Du kannst immer sagen, okay, für mich ist es ein Kommunikationsmedium, ich möchte da auf dem Laufenden bleiben, und du kannst natürlich dich sehr, sehr stark beschränken, aber du kannst natürlich auch Stunden auf Mastodon und Co. verbringen, und letztendlich ist es auch alles natürlich nicht zu verurteilen, weil jeder das für sich selbst entscheiden muss, aber allerdings müssen wir das mal versuchen, richtig, also man muss das für sich selbst versuchen, richtig einzustufen. Und es ist halt eine gewisse Gefahr, wenn da halt so Profis sitzen bei Profifirmen, die da halt das Erlebnis, in Anführungszeichen, so zuschneiden, dass du auf keinen Fall irgendwie wegklickst. Und das haben Facebook, Twitter und Co. schon alle sehr, sehr gut hingekriegt in den letzten Jahren.
Also die besten Witze zu der ganzen Geschichte habe ich jetzt persönlich auf Blue Sky dazu gesehen. Das sind viele Spaßvögel, sind da irgendwie auf Blue Sky gelandet.
Die sind alle auf Blue Sky gelandet.
Und das ist relativ amüsant, was die dann dazu gepostet hatten. Aber Blue Sky ist es halt in der Form auch nicht. Und Jack hat halt auch Dreck am Stecken. Und der spinnt auch. Das ist auch alles nichts Neues. Ja? Aber es kann, das Protokoll sollte ja irgendwann offen sein. Du kannst auch jetzt schon, gibt es Clients, die Blue Sky Protokoll und also AdProto und das ActivityPub in einem Client sprechen und da cross-posten und was auch immer. Mhm. Das geht alles. Das geht halt dann, wenn das offene Protokolle sind. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, wenn das zu offenen Protokollen geht. Und selbst wenn dir Gmail nicht passt, dann machst du halt deinen eigenen Mail-Server auf. Hast immer noch das Problem, dass Gmail sehr gerne Spam wegfiltert von IP-Adressen, die Gmail nicht gefallen. Ja. Das ist das Problem mit solchen großen Diensten, die dann halt da, also weil ich kann auch von meinem Webserver, kann ich nicht direkt E-Mails schicken, die würden bei Leuten nie ankommen. Ich muss durch ein, SendGrid oder Dingens, wie heißt das, Dingsbums, E-Mail-Newsletter-Geschichten durchgehen, sonst kommt es halt nicht an. Ja. Ja. Und auch wenn eigentlich im Standard wäre ja alles vorgesehen für signierte DNS und bla und Zeug, dass du durch die Spamfilter durchkommst, aber das funktioniert halt oft genug nicht, wenn du mit einem großen Gmail oder sowas sprichst. Hm. Das kann da auch passieren. Dann kannst du deinen ActivityPub-Server hinstellen und Leute abonnieren dich bei Threads und das Threads zeigt es einfach nie an, weil sie keinen Bock haben auf irgendeine kleine Instanz oder so.
Ja. Ja, es ist auf der anderen Seite natürlich auch, du weißt ja, was Leute in der Vergangenheit mit Mail-Servern für Späße hatten, ja. Also das hat natürlich auch Gründe, warum das so ist, dass du mit deinem kleinen Mail-Server nicht einfach alle Leute erreichen kannst, obwohl ich dir natürlich recht gebe, dass das alles, es gibt diese Pro und Cons bei jeder Geschichte. Aber ja, also schauen wir mal auf die Activity-Pub-Integration, wenn sie dann irgendwann kommt. Und es bringt halt, also wenn es halt kommen würde, würde es halt Leute auf diese offenen Protokolle bringen, die sonst nie darauf springen würden. So, das muss man, glaube ich, sagen. Und das kann, es gibt einen guten Ausgang der Geschichte, wo das halt zumindest vielleicht für eine gewisse Zeit kann das funktionieren. Aber die Lorbeeren kann man jetzt einfach echt noch nicht verteilen, weil das ist einfach noch nicht umgesetzt. Und mal gucken, wie das dann umgesetzt wird und wann.
Man könnte auch argumentieren, dass das Google Reader hat RSS groß gemacht, so für News-Zeug und Blogs und irgendwas lesen. Und dann hat durch das Einstellen von Google Reader Google RSS auch so ein bisschen tot gemacht. RSS ist aber auch nicht weg. Aber es ist schon so ein bisschen tot. Und viele Seiten, die das mal angeboten haben, haben es nicht mehr oder haben es nicht neu eingeführt. Weil wer würde denn einen Newsreader benutzen, der nicht Google Reader heißt? Also die Seite gibt es schon auch, aber das weiß man halt vorher auch nicht genau.
Ja, ist richtig. Aber es fällt mir schwer, das Google Reader in die Schuhe zu schieben. Also das stimmt natürlich. Das ist schon richtig. Und natürlich wird da auch ein Zusammenhang schon auch bestehen. Und durch Google Reader war natürlich dieses Protokoll überraschend populär für eine begrenzte Zeit, sagen wir mal zumindest. Und dann ist es wieder ein bisschen verloren gegangen. Aber ich würde die These in den Raum stellen, dass selbst mit Google Reader Seiten das Interesse dran verloren hätten, vielleicht RSS-Feeds zu veröffentlichen, weil mit dem ganzen anderen Zeug, was passiert ist, der RSS-Feed ja immer eine Form von Problem war, weil du halt gerade jetzt zumindest aus der Medien oder Medien und Content, aus der Content-Ersteller-Sicht, dass du ja natürlich immer deinen Content da eigentlich komplett reinpackst und unter Umständen eben keine Werbung dazu packen kannst oder die Werbung und Content verschmelzen musst. Und es ist eine sehr schwierige Geschichte und natürlich auch keine Analyse-Tools da groß dabei waren. Und deshalb war RSS immer ein extrem und ist ein extrem faszinierendes Variante davon. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr knifflige aus Publisher-Sicht halt. Und deshalb weiß ich nicht, ob, wenn der Google Reader jetzt einfach so als Riesending geblieben wäre, ob wir nicht trotzdem eine Gegenbewegung gesehen hätten, dass halt Seiten und Publikationen und so weiter einfach was sie ja eben getan haben, dann ohne Google Reader auch einfach das Zeug abzudrehen früher oder später oder so zu beschneiden, dass halt irgendwie nur noch die Headline siehst oder irgendwelche Käse halt, kennt man ja auch alles.
Diese Seiten, die halt auch früher jetzt keinen Full-Text-Feed hatten oder sowas, die haben halt dann ihre Artikel auf Twitter gepostet. Ja, und selbst das ist ja jetzt nicht mehr möglich, weil er halt die Bots abgedreht hat. Ja, also das ist ja.
Die Bots.
Es ist wirklich. Naja.
Was war mit Feedburner? Gab sie noch?
Ja, läuft noch.
Feedburner war. Sehr gut.
Das Lustigste ist ja, wenn du dich in Feedburner einloggst, dieses Interface, was da immer noch liegt. Dieses Google 2005 Interface, das ist so.
Sehr cool.
Denkst du so, reibst dir die Augen. Was?
Also, eigentlich war das ziemlich nett damals, das Web. Es wirkte noch sehr unschuldig, dabei war es ja nur so frisch war das ja alles gar nicht mehr. So neu und frisch, ich meine.
Also, was mich tatsächlich so ein bisschen ärgert, ist halt jetzt bei diesen ganzen Fediverse-Geschichten, also jetzt diese Reddit-Ersatzteile oder bei Mastodon und so, diese Web-Apps, die da gebaut werden. Also ich glaube, Mastodon benutzt irgendwie React unten drunter. Mhm. Das ist alles furchtbar zäh und langsam und baut sich nicht schnell auf. Und es ist so von der Web-Technologie alles so ein bisschen Rückschritt. Das war mal schneller. Das war auf langsameren Computern, auf langsameren Rechnern waren diese Web-Interfaces früher mal snappier. Google Reader war super snappy. Das Space einfach durch und du hast alles gesehen, hast deinen ganzen News-Dings sehr schnell durchgehabt und jetzt auf Mastodon, die haben auch so eine Animation, dass du einzeln im Webinterface so einzelne Posts so langsam reinfaden, wenn du drüber scrollst. Die sind schon lang geladen, aber sie haben sich dazu entschieden, eine langsame Animation davor zu kleben. Und das ist so ein bisschen ein Rückschritt. Also so das Power-User-Interface, das wäre schon was. Also auch die Twitter-Website ist jetzt auch nicht gut oder so, aber die lädt oft schnell. Manchmal. Manchmal auch nicht. Manchmal ist es down, weil Elon, aber naja.
Ja, Google wieder. Ich meine, am Schluss war ich finde es ganz lustig, weil ich kann mich an die Web-Oberfläche von Google wieder, kann ich mich gar nicht mehr so spezifisch erinnern, muss ich sagen. Ich kriege die gar nicht mehr so schwer, also ich kann die nur noch schwer greifen. Aber ich meine, Google Reader war ja auch einfach halt ein fantastisches Backend. Also das ergab natürlich eigentlich aus heutiger Perspektive, ergab das ja alles vorne und hinten keinen Sinn. Ja, also warum baust du da irgendwie ein Backend dafür, dass Leute mit irgendwelchen Clients halt über deinen Server diesen Dienst benutzen und gibst den halt einfach kostenlos raus. So, hier, nimm mal unseren Google Reader.
Ja, aber weißt du, was sich mir nie erschlossen hat, bis heute eigentlich nicht? Leute, die Google nutzen, sind dorthin gekommen, haben gesagt, ich habe diese Präferenzen, ich mag diese Sachen. Hm. Und Google so,
ist uns doch egal.
Nee, will ich nicht wissen. Was? So,
also jemand, ein großes Missverständnis bei Google gewesen. Es ist schon wahr, weil es ist echt ernsthaft wahr, was du praktisch durch deine RSS-Feed-Liste verraten hast. Weil du hast den perfekten Interest-Graph, den du dir vorstellen kannst. Ne?
Perfekt. Von allen, die haben es nie geschafft, es zu monetarisieren, Fragezeichen so.
Ja, und sie haben es gekillt für Google Plus, weil sie Facebook ans Leder wollten.
So, gut, Google Plus war ja viele Jahre, glaube ich, später, aber interessant, dass das einfach so gegen die Wand gefahren ist, weil wir erinnern uns noch, Google Plus war dann zum Beispiel auch hart verlinkt mit deinem YouTube-Account. Und wenn du irgendwie Google Plus loswerden wolltest, dann hat Google gesagt, dann lösch doch mal deinen YouTube-Kanal. Und dann konntest du plötzlich nicht deinen Google Plus-Kanal löschen. Also diese Geschichten kommen schon wieder. Ich bin echt mal gespannt, ob Threads sich irgendwann von Instagram abkoppelt oder nicht. Also ich meine, wenn du deinen Interest-Graph irgendwie, also wenn du deine Personen mitnehmen kannst und umziehen sollst, dann musst du den irgendwie deaktivieren können. Aber das sind so Sachen, die, da haben sie echt noch Arbeit dann vor sich, wenn sie es wirklich so nett umsetzen wollen. Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie da irgendwelche Ressourcen investieren, um das nett umzusetzen.
Mein Google Plus ist so lustig, weil ich mir vorstelle, wenn Leute sich beschweren, dass Mastodon so kompliziert sei. Ja, dann musst du dir mal Google Plus anschauen. Also in der Vergangenheit.
Ja.
Dann,
ja.
Weil das
machst
mal
du hier ernst, Kreis, machst du da Kreis.
Kreis. Wer was sieht, niemand hat verstanden, wer da irgendwann was sieht.
Ist bei Google eigentlich jemand zu Hause oder was machen Meinst die jetzt zur Zeit?
AI.
Na, aber können sie ja auch nicht. Das ist ja, naja, also schauen wir mal. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Steuerbot. Bei Steuerbot, da kommen zwei Sachen zusammen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Steuererklärung und Spaß. Ihr klickt nämlich einfach einen Chatbot durch, der euch alle wichtigen Infos abfragt, ob ihr angestellt seid oder in Rente oder noch an der Uni oder verheiratet oder nicht. Sogar mit Emojis, ne? Coole Sonnenbrille für ledig und Diamantenring für verheiratet. Ihr könnt eure Daten auch vom Finanzamt abrufen, wenn ihr möchtet, und die wichtigsten Daten, zum Beispiel von der Lohnsteuerbescheinigung, die werden dann schon vorausgefüllt. Das dauert alles nur 20 Minuten und der Steuerbot, der rechnet automatisch immer mit, wie die Rückerstattung aussehen wird. Im Schnitt sind es bei den Leuten, die eine Rückzahlung bekommen, 1072 Euro. Der Steuerbot, der ist auch für absolute Nullchecker geeignet. Es gibt immer eine Hilfe in der App oder ihr schreibt im Support. Der antwortet immer garantiert in 24 Stunden. Nur wenn euer Fall ein bisschen komplizierter liegt, also wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr Mieteinnahmen habt, dann geht's leider noch nicht. Für alle anderen, das läuft dann über die offizielle Elster-Schnittstelle, direkt über die App oder im Browser, ohne Papierformulare, ohne Faxe. Und wenn ihr nur eine kleine Rückerstattung erwarten könnt, unter 100 Euro und nicht zur Abgabe verpflichtet seid, dann ist der Steuerbot sogar gratis für euch. Wenn es mehr zurückgibt oder wenn ihr verpflichtet seid, eine Steuererklärung abzugeben, dann kostet es 29,95 und mit unserem Code BITS und so bekommt ihr nochmal 10 Euro Rabatt auf eure erste Steuererklärung. Und ihr könnt natürlich diese Kosten auch von der Steuer absetzen im nächsten Jahr. Der Steuerbot, der merkt sich das und trägt es dann im nächsten Jahr automatisch ein. Das ist ein kleines Team, 18 Leute in Stuttgart, die seit 2017 dran arbeiten, mehr soziale Gerechtigkeit ins deutsche Steuersystem zu bringen. Weil je kleiner die Hürde ist, sich seine Rückzahlung zu holen, desto mehr wird es auch wirklich gemacht. Die haben schon über 300 Millionen Euro an ihre User zurückgeführt. Also, eure erste Steuererklärung bekommt ihr gratis oder für 19,95 mit dem Code BITS und so. Link in den Shownotes oder geht auf steuerbot.com und benutzt den Code BITS und so für eine Steuererklärung mit Spaß. Vielen Dank an Steuerbot für die Unterstützung. Dann haben wir die Vision Pro, beziehungsweise wir haben sie nicht und wir werden sie auch ganz lange nicht haben, nämlich Apple hat möglicherweise.
Leo musste den Bericht dazu schreiben, ich habe es genau gesehen.
Ich habe sehr viel an dich gedacht, als ich das getippt habe. Da habe ich gedacht, das stimmt alles nicht.
Weil ich wiederhole es gerne. Ich habe gesagt, ich habe gesehen, wir sehen noch zwei iPhones vorher. Und danach sieht es aus so ein bisschen.
Ja, oder drei oder vier oder, also das kann alles noch ein bisschen dauern. Man weiß immer nicht so recht, ob jetzt die Produktionskapazität von diesen Displays, ist das jetzt pro Display oder pro Brille? Also einfach oder zweifach gerechnet. Mhm. Wenn also Sony 900.000 solche Displays bauen kann im Jahr, dann macht man daraus 450.000 Brillen.
Ja.
Und dann hast du noch ein bisschen Ausschuss, dann hast du 400.000 Brillen und dann musst du, ist das der Verkauf und das Beratung und das Messen und das ganze Zeug ist sehr aufwendig. Jetzt Meldung so, das könnte sein, dass das eben nur mit Termin und auf Anmeldung im Apple Store geht und auch nicht in allen Apple Stores, weil sie nicht in allen Apple Stores das leisten können. Dann hast du halt erstmal nur die reichen großen Flagship Stores an den Küsten und vielleicht die größeren in den größeren Städten. Ja. Und halt erstmal nur USA, vielleicht auch erstmal nur die englischsprachigen Länder, die dann da hinterherkommen. Also es könnte sich alles noch relativ ziehen, wenn sich natürlich überhaupt verkauft. Also ich meine, wenn sie 400.000 Stück im Lager liegen haben und niemand will es haben, dann geht es vielleicht auch flotter nach Europa. Aber
steile These. Ja. Also selbst wenn das komplett floppt, werden 400.000 verkauft.
Also. Ja, also da habe ich auch wenig Zweifel dran, dass die einfach so oder so verkauft werden. Das zeigt, glaube ich, relativ wenig darüber aus, ob das am Schluss irgendwie, wo dieses Produkt hinkommt.
Aber es könnte halt sein, dass wenn das mal so voll in Europa ausgerollt wird, dass wir da schon Ja, also dass wir sowieso erst Softwareversion 2 oder 2,5 sehen, bis die hier ankommt. Und dass wir ein Jahr Zeit, also dass Entwickler ein Jahr Zeit hatten, Apps für das Ding zu bauen und rauszufinden, was sie damit machen wollen. Dass Apple noch insgesamt ab jetzt irgendwie 2 Jahre Zeit gehabt haben wird, das sich zu überlegen, was man mit dem Ding eigentlich soll. Also das kommt vielleicht in einer durchaus anderen Form tatsächlich hier an, als es jetzt vorgestellt wurde im Detail.
Ja, vielleicht. Also ich meine, ich weiß es noch nicht so recht. Also ich meine, klar, also dass das irgendwie langsam und dass vor allem die Logistik in den Stores kompliziert wird, ich meine, das ist ja keine große Überraschung und dass sie da natürlich irgendwie auch schrittweise vorgehen werden und das jetzt nicht irgendwie überall gleich in die Läden bringen, ist eigentlich nachvollziehbar und auch einfach vorhersagbar. Dass aber das natürlich den Länder, sozusagen die internationale Einführung halt super lang hinauszögern, ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Und was wir jetzt ja auch einfach von Apple, seit Apple in diesen Riesendimensionen agiert, halt überhaupt nicht mehr gewohnt sind, dass da diese Verzögerungen drin sind. Und ich bleibe, auch wenn Alex ja wahrscheinlich recht behalten wird mit seinem, wir sehen noch so und so viel, das ist auch sehr schön, diese iPhone-Zeitrechnung.
iPhone-Zeitrechnung.
Genau. Nicht in Jahren, sondern in iPhone-Generationen gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das halt so sein wird, ist sehr hoch, aber ich verharre einfach mal darauf, dass wir nur ein iPhone sehen, bis die Vision Pro nach Europa kommt.
Nach Europa? Ja. Also das ist okay, das ist eine andere Wette als Deutschland.
Geografisch oder politisch?
Achso, du meint ja, ich habe mir jetzt hier als Wiggle Room Großbritannien
gelassen. Eine gute Lücke.
Okay, dann lege ich mich auf Festland Europa.
Also die spannende Frage ist ja wirklich, wirklich, wie es Timo auch schon aufgezogen hat, wie viel sie produzieren können, weil es macht ja ernsthaft keinen Sinn, wenn sie in andere Länder gehen und alles in USA verkaufen können, was sie produzieren können. Weil dann macht's, so haben sie es zumindest beim iPhone gemacht. Also sie sind dann, das haben wir auch gesehen, in diesen Übergangsjahren immer mehr Länder reingeholt in das Startfenster. Aber es war immer abhängig von der Produktion. Und es war halt sehr leicht, weil sie alles verkauft haben, was sie produzieren konnten. Und dann konntest du halt genau ausrechnen, okay, wir können so und so viel produzieren. So und so ist die Nachfrage in den Ländern. Wir nehmen Deutschland mit rein beim iPhone, weiß ich, 5. Die Zeitrechnung kriege ich nicht mehr zusammen, wann, wie viele Länder da dann wann dazu kam. Aber es wurden ja immer mehr. Und das war da bei der Apple Watch genauso. Und ich kann mir auch das genauso jetzt hier vorstellen. Es macht keinen Sinn, diese Brille zu starten und zu sagen, ja, wir können die nicht verkaufen, weil wir nichts zu weil wir einfach die Produktion nicht weit genug vorangetrieben haben. Und davon wird es schon alles abhängen. Es ist nichts, ich glaube, was auch Görman angeführt hat wegen Übersetzung und so weiter, das ist, glaube ich, alles kein Thema. Das wird alles schon fertig werden. Das ist Apple, das kriegen sie schon hin, aber die Produktion ist die spannende Frage. Vielleicht gibt es andere Zulieferer, die in Aussicht stehen, von denen wir einfach noch nichts gehört haben, die da auch einspringen können. Also vielleicht ist der Stand, wer was produzieren kann, einfach die Ende diesen Jahres auch ein ganz anderer, als wir jetzt zum Beispiel haben. Also das kann sich alles noch ändern und ist, glaube ich, auch sehr flexibel. Also was wir so als Außenstehende überhaupt wissen, was da Sache ist. Aber ja, also simple Strategie. Das, was du produzieren kannst, wird verkauft werden. Da bin ich mir relativ sicher. Also ob das eine 500.000 ist oder selbst 1 Million, ich glaube, die Geräte kriegst du verkauft und dann musst du keine anderen Länder dazu nehmen. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt kriegen wir nicht mehr jede einzelne mit Wartezeit, also dann kannst du auch in andere Länder ausrollen.
Ja, ich glaube, es ist halt schon generell wichtig ist, in mehreren Ländern oder Regionen halt präsent zu sein und schon auch möglichst schnell präsent zu sein, auch wenn du die Geräte nicht in Riesenmasse halt verkaufen kannst. Also du könntest ja auch beim iPhone sagen, ja okay, es gibt ja immer, also jetzt in den letzten Jahren, es wird natürlich immer weniger, aber auch als Apple angefangen hat, das iPhone halt in so einem Schwapp an den ersten Ländern auszurollen, hätte sie auch sagen können, das wäre doch besser gewesen, wenn sie es einfach nur in den USA verkauft hätten, weil da haben sie, die wären auch all ihren anfangs produzierten Bestanden, wären sie auch in den USA losgeworden, aber sie haben halt trotzdem irgendwie 5 Länder oder 10 Länder oder so halt mit im Boot gehabt. Und ich glaube, gerade bei der Vision Pro, wo du ja natürlich auch die Entwickler haben willst und auch irgendwie Nutzer, die halt in verschiedenen Ländern sitzen und auch verschiedene Sachen und verschiedene Probleme und verschiedene Kulturkreise, die irgendwie andere Probleme mit so einem Headset haben und unterschiedliche Erfahrungen halt mit der Hardware haben und der Software natürlich auch, dass das, glaube ich, schon wichtig ist, da in mehr als nur der USA am Start zu sein und sehr schnell in mehr als nur der USA zu Start zu sein. Deshalb bleibe ich dabei, dass wir das schneller sehen als diese jetzige. Görmans Bericht lief ja darauf hinaus, dass wir die ersten anderen Länder als USA erst zum Jahresende 24 sehen und dann eventuell Großbritannien, Kanada der erste Schritt sind und dann Europa, Asien dann der zweite Schritt erst nach, wo wir nicht wissen, was das heißt. Also ich meine, das kann ja sein, dass beide irgendwie Ende 24 kommen. Es kann sein, dass Europa dann erst Anfang 25 kommt. Ja, ich meine, wer weiß. Und ich meine, das hängt natürlich auch wahrscheinlich eben, wie du schon sagtest, ich meine, wer weiß, wenn da in der Lieferkette sich irgendwas auftut, wie sie halt irgendwie diese Displays in einer sinnvollen Form in größerem Umfang produzieren können, dann kann sich da ja auch alles ändern an diesen ganzen Plänen. Das ist ja alles jetzt in Bewegung. Diese Berichte, was für Quatschberichte. Klar. Apple streicht Produktion zusammen. Was ist das für ein Bericht? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn.
Das war wirklich, Financial Times war das, glaube ich, und das war ernsthaft, also die Prämisse war schon Quatsch von dem Artikel. Die einzige Sache, die man entgegen beispielsweise dem iPhone, also das iPhone musste halt Provider, du musst Deals mit den Providern haben in den jeweiligen Ländern. Das war sicherlich auch eine Fußangel, die musstest du langsam über die Zeit lösen und da hat es natürlich geholfen, wenn du in anderen Ländern bereits erfolgreich irgendwie mit wem zusammengearbeitet hast. Das hat ja sogar eine Dynamik angenommen, dass dann Provider wirklich so auf Apple zugekommen sind und sagen, wir wollen das iPhone hier haben in unserem Land, wir werden gern der Premium-Partner. Bei der Vision hast du natürlich durchaus das Problem, dass du die Optik irgendwo mit verkaufen musst, mit irgendwie Partnern zusammenführen musst und du hast diese durchaus komplexe, was auch immer, Vermessung und Store-Termin und so weiter, was das bedeutet, aber es ist halt nicht so ein Gerät verkaufen und der Kunde geht damit aus dem Laden und ist dann glücklich, sondern es ist halt ein bisschen komplizierter als ein Telefon mittlerweile, aber das ist natürlich in Apples Dimension auch alles zu bewältigen, aber ich wollte nur sagen, das ist halt andere Länder schon mit rein, aber es muss sich halt auch lohnen, um halt diese Netzwerke hochzuziehen. Also das wird sicherlich eine Rolle spielen, wie komplex das Produkt ist.
Also Zeiss verkauft schon überall auf der Welt wahrscheinlich Brillengläser, aber das halt tatsächlich dann zeitnah zu produzieren und zu liefern, ist wahrscheinlich schon auch alles ein Problem, weil das halt pro User individuell angefertigt werden muss, die meisten zumindest. Ne?
Und es ist halt, also ich meine, Apple wird die Vision Pro definitiv online verkaufen. Das heißt, wir werden viele von diesen Tools, Messtool fürs iPhone, werden wir sicher sehen. Kannst du dir runterladen, kannst du zu Hause selbst messen und dann, ob das dann halt stimmt, was dabei rauskommt und so weiter, ist natürlich nochmal alles eine andere Frage. Aber all diese Tools werden wir natürlich sehen. Aber es wird in Apples Interesse sein natürlich, das auch so ein bisschen strukturiert in den Geschäften natürlich zu machen. Also ich meine, Länder, in denen Apple Stores sind, und das ist ja auch ein Teil von Görmans Berichten, natürlich eine relativ faszinierende Überlegung, dass sie halt dieses Produkt auf absehbare Zeit halt nur in ihrem eigenen Handelskanal, das heißt wirklich wirklich in ihren eigenen Handelskanal, also nicht mal bei der autorisierten Händlerschaft, sondern das ist dann wirklich Apple Store only, egal ob jetzt online Graves. Oder,
ne, also. Kein Finnland.
Kein Finnland. Finnland ist natürlich, aufgeschmissen, Alex.
Weißt du, wir haben schon keinen HomePod bekommen. Also,
das war ja nur wegen Siri.
Es ist halt schon ein, also ich meine auch so, das einfach braucht im Laden auch Platz, wenn du da muss ja irgendwie, so Münchner Rosenstraße, der ist sehr klein, ne? Also da musst du erstmal Platz finden für diesen Aufbau, wenn du da tatsächlich dieses Optiker-Messgerät reinstellst. Ich weiß es nicht.
Da ist auch diese König Ludwig Bude daneben. Da können sie doch einfach die übernehmen und sagen, jetzt wir zeigen euch mal, wie das funktioniert. Wir mit Vision Pro über Bayern fliegen.
Ja, genau. Das, ich weiß ja nicht. Und ich meine, so viele jetzt irgendwie großen Flagship-Stores in Deutschland gibt es auch nicht. Ne? Also in Deutschland ist kein, der in Berlin ist schon groß, aber ist halt auch nur der eine für ganz Berlin. Und ist halt nicht wie in London, wo du halt irgendwie fünf große, schöne Stores hast, wo wirklich auch Platz ist. Ja. Und die Stores in Paris und Barcelona, da sind einfach auch haben einfach sehr viel Platz, sind große Gebäude. Das hast du in Deutschland, ich weiß nicht, wie der in Frankfurt aussieht, aber das ist schon auch groß, aber jetzt nicht riesig und kein großes, also, weißt du?
Ich habe gerade überlegt, ob ich, muss ehrlich gesagt sagen, dass ich in dem Frankfurter, glaube ich, noch gar nicht drin war, weil bei mir ist ja dann der eine, das ist ja so kleiner, in diesem komischen Einkaufszentrum, ist halt noch näher bei mir. Und deshalb war ich, glaube ich, in dem Frankfurter Store selbst war ich noch gar nicht drin.
Also weißt du,
weiß nicht, wie riesig der ist oder unriesig.
Der auf dem Bild, den ich jetzt hier, große Bockenheimer Straße in Frankfurt, der sieht von der Größe genau aus wie der in München. Das gleiche Modell mit der unten zwei Reihen Tische, dann eine Glastreppe nach oben und nochmal ein Stockwerk drüber. Der ist schon groß, aber der ist nicht groß. Der ist nicht super Flagship, so wie der in Barcelona oder in Paris oder in London.
Ja, und in Frankreich kommt da wieder einer mit einer Wohlkugel und haut irgendwie die ganzen Vision Pros kaputt. Da muss er ja auch mit rechnen. Also.
Nicht verwechseln, das ist immer der gleiche Fehler. War keine Wohlkugel, sondern Beton.
Ja, richtig. Da ist schon wieder reingefallen.
Wegen des Geräuschs, was es macht, wenn man iPhones damit zerschlägt. Beton.
Bitte keine Mails aus Frankreich schicken.
Ja, also das ist alles schon interessant, dass das, also der Roland wird super spannend und es ist halt, es bleibt ein sehr faszinierendes Produkt. Und ich frage, die erste Frage ist natürlich, ob man die gleiche Hardware bekommt, die jetzt vorgestellt wurde, ob wir da nicht echt schon zwei, drei Schritte weiter sind, dann, also beispielsweise einen neuen Chip dann sehen, wenn es bei uns zu kaufen ist. Aber das wird uns ernsthaft erst nächstes Jahr beschäftigen, was einfach auch sehr ungewohnt ist bei Apple, ne? Die ganze Geschichte, dass ein Produkt so weit in der Zukunft angekündigt ist und ich bin mal gespannt, wie das dann ist, also wenn du als Europäer dann irgendwie in die USA fliegst und da deine Sachen, kannst du da deine Augen vermessen lassen und dann einfach ein Gerät mitnehmen oder ich hoffe ja mal wahrscheinlich, aber so sicher bin ich mir noch nicht.
Ja, oder auch, ich meine, das ist ja auch keine, jetzt einfach nur von der Shopping-Experience her. Du gehst in einen Laden rein, wirst da beraten, lässt deine $4,000 da liegen und dann kriegst du es nicht, weil deine Brillengläser noch eine Woche brauchen. Das ist ja unbefriedigend, oder?
Aber das war ja auch so ein Element in dem Garmin-Artikel, dass er gesagt hat, der Plan ist, und das wäre ziemlich irre, wenn das tatsächlich der Plan ist, da einen ganzen Berg zumindest von den Standardwerten wirklich vorrätig, von den Zeiss-Dingern vorrätig zu haben in den Stores. Also das heißt, die müssen praktisch einen Raum haben, wo du einfach so Zeiss-Korrekturgläser hast in großer Auswahl. Dann sagst du, ja, wir brauchen so und so viel Dioptrien links und so viel rechts. Oder du kannst irgendwie, wenn du unterschiedliche Dioptrienwerte hast, hast du verloren. So, sie gehen bitte wieder nach Hause.
Ja, gut, also wenn du nur ein bisschen... Also für den einfachsten Fall, da können sie was vorrätig haben, aber sobald du mit dem Zylinder anfängst und so, geht's halt nicht. Das können sie nicht auf Vorrat haben.
Kannst du vergessen, ja. Ich weiß auch nicht genau, also wie viele Brillenträger du da abdecken kannst mit so einer Geschichte und wo, dann weiß ich nicht, ob das dann nicht schnell völlig aus dem Ruder läuft.
Ja, aber
auf der anderen Seite, wenn du halt sowieso einen Termin ausmachen musst, könntest du ja gut, ich meine, dann weißt du natürlich noch nicht, ob du es kaufst, dann ist es natürlich Quatsch, irgendwie vorher schon deine Prescription hochzuladen, dein Rezept, wie heißt es auf Deutsch? Dann Stärken, Brillenstärke.
Aber wie ungewöhnlich auf der anderen Seite wäre es, wenn du ein Gerät kaufst und dann kannst du es nicht benutzen, weil deine Gläser noch nicht irgendwie fertig sind. Für Apple wäre das extrem ganz komisch, wenn du den Kunden aus dem Laden laufen lässt und ein Gerät mitnehmen lässt, das er nicht benutzen kann. Das glaube ich, also dann wäre wahrscheinlich irgendwie sowas wie, du kaufst das Ding und dann bestellen die Gläser und dann holst du beides gesammelt ab, aber dass du nur mit einem Teil aus dem Laden läufst, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also deswegen, aus der Perspektive macht schon Sinn, dass du da die Standardwerte da hast und alles andere muss vielleicht bestellt werden und kannst ein zweites Mal kommen oder so, aber dass sie dir ein nicht funktionales Gerät mitgeben, das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Ich frage mich zunehmend, ob sich dieser Aufwand für lohnt. Ja, also lohnt sich das, diesen ganzen Zauber zu betreiben und diesen Aufwand zu machen und das, die Geräte wirklich so custom für die einzelnen Kunden anzupassen mit den drei variablen Teilen, die da an die Brille dran müssen. Lohnt sich das am Schluss wirklich für irgendwas? Ist es das wert für Apple? Also sie haben entschieden, ja, ist es.
Ja.
Warum?
Ja, wir müssen ja mal irgendwie weiterkommen mit diesem ganzen Computing.
Ja. Müssen wir ein bisschen spatial machen.
Ja, also ich meine, es muss ja irgendwo muss es ja hin, das Computing. Und das, wo kann es halt hin? Es kann halt in den Raum. Ja? Es muss irgendwie in den Raum. Es muss in unsere physische Umgebung Einzug halten. Und es hält halt im Moment nur da Einzug, wenn du halt dir irgendein verrücktes Gerät vor die Augen schnallst.
Es wird halt in ein paar Jahren, in einem Jahrzehnt wird es uns sehr, sehr komisch vorkommen, dass du diesen ganzen Tanz machen musstest. Weil ich glaube, dann ist es halt sehr vereinfacht, dass du einfach, du weißt deine Stärke, du kannst die irgendwie, tun wir doch online gemessen hier, Stärke, war alles falsch, aber ist ja egal.
Also, alles falsch.
Vielleicht in 10 Jahren vielleicht besser, dass du einfach deine aktuelle Brillenstärke irgendwie live berechnen kannst und dass du diesen Tanz nicht mehr machen musst. Aber ja, irgendwo musst du anfangen und das wird uns in ein paar Jahren wird das sehr, sehr komplex wird uns das vorkommen. Und da wird Apple auch sicherlich Optimierung einführen, weil bei der ersten Apple Watch zum Beispiel haben sie auch die Armbänder und die Uhren gekoppelt und das war auch Quatsch halt rückblickend gesehen, die erste Version so zu koppeln und jetzt sind die Verpackungen ja einzeln und dann kannst du mixen und matchen im Store.
Ja, nur es ist halt kein Device, was du mal eben teilen kannst. Ne? Also selbst wenn das einen Gastmodus hat und du kannst dann dein User-Profil kurz irgendwie ausblenden und dann kann der andere die Augenkalibrierung machen, damit er in die richtigen Ecken guckt und so. Ja. Das ist schon okay, aber dann passt halt der Rest nicht. Dann ist das Band die falsche Größe, die Brillengläser stimmen nicht und das Face Shield ist auch nicht passend. Und dann ist es halt, also selbst wenn du dir eine Watch von jemandem ausleihst und mal nur ausprobieren möchtest und der hat ein völlig dickes Armgelenk und du halt nicht, dann passt es halt nicht. Ja?
Ja, aber auch zum Beispiel, ich meine, Watch ausleihen ist ja auch schon ein interessanter Punkt, weil es geht unterm Strich auch nicht so richtig.
Muss halt zurücksetzen kommen.
Ja, muss halt einfach auf alles, genau, wenn du halt sagst, okay, ist egal, mach halt platt und dann, ich mach die halt wieder platt, wenn du sie mir zurückgibst, dann kannst du das natürlich machen, aber die Watch ist halt interessanterweise auch nicht wirklich darauf ausgelegt, irgendwie geteilt zu werden.
Übrigens, also ich möchte nicht abschweifen vom Thema, aber spannend ist, hatten wir, also auch nicht ein lustiges Thema, aber die, im Urlaub war mal kurz das Thema, ob ich meine Watch ausleihe einem Kind, um die Herzfrequenz und die Rhythmus und so weiter messen zu lassen, weil es da medizinische Nachfragen gab und so weiter. Und ich hätte das schon gerne gemacht. Griechenland, alles abgedreht, nix. Herzfrequenz messen und so. Die Daten liegen hier nicht vor, weil kein Abkommen, also weil es halt nicht zertifiziert ist etc. Und dann sagte die iPhone-App dann so, ja, hier nix, werden hier keine Herzdaten erfasst.
Und du kannst und das auch bei dir dann nicht funktioniert mehr am Handgelenk.
Nee.
Also das ist dann einfach dann als Funktion, genau. Sobald das iPhone merkt, du bist jetzt in einem Land, in dem das nicht zugelassen ist, wird das dann auch, ja. Das ist ziemlich wild eigentlich. Ja. Das
schon eigentlich.
Diese Form von Geosperre in solchen Funktionen schlummert.
Ich meine, auf der anderen Seite, wenn es halt da nicht als medizinisches oder, weißt du, wenn es die Prozedur nicht durchschritten hat, dann kannst du natürlich auch als Apple nicht sagen, einfach so, ja, wir übersehen das und dann ist egal. Hm. Da wird schon sicherlich mehr dahinter hängen. Ne? Aber fand ich nur, deswegen das mit der Watch weitergeben, das war halt unter dem Gesichtspunkt auch sehr schwierig da oder nicht sinnvoll in dem Fall. Und ich meine, da musst du dich halt jetzt auch mit den ersten Generationen, wirst du dich damit abfinden müssen. Das ist halt, Vision Pro ist halt für einen Nutzer zugeschnitten. Da wird ja schon mal der ein oder andere auch durchgucken können. Ist schon okay, aber ist es halt, du musst es halt als persönliches Gerät sehen. Das ist so schwierig, das vielleicht ist, aber das ist, also gerade vom Preis willst du vielleicht das auch vielleicht nutzen mit zwei Personen oder so, aber das ist einfach dafür in dem Fall in dieser ersten Generation auf keinen Fall ausgelegt. Also das ist alles komplex, wenn du da das Shield wechseln sollst und die ganze Optik etc. Selbst diese, ich meine, gut, dieses Headband ist sicherlich schnell einzurichten, aber ich glaube, so muss man das betrachten. Das ist einfach nicht in der ersten Generation.
Ja, wobei wir wissen es ja auch noch nicht, ob halt nicht die praktisch Standard, eine Mittelstandardgröße halt auch einfach irgendwie 80% halt der Leute. Ich meine, Brillengläser ist nochmal ein eigenes Thema natürlich, aber jetzt was jetzt nur das Lichtschild oder wie auch immer sie Lichtsiegel heißt, glaube ich, hat es Apple auf Deutsch genannt. Lichtsiegel und den Strappen halt, was nur diese zwei Elemente angeht. Da kann es ja sein, dass irgendwie M in, weißt du, Größe M, das funktioniert halt irgendwie bei 80% der Leute. Aber du hast halt 20%, die halt völlig dann aus dem Ruder laufen. Die brauchen halt irgendwie viel größer oder viel kleiner oder das ist, passt halt vorne und hinten nicht. Und dann gibt es vielleicht welchen, denen überhaupt nichts passt. Also es ist so wie bei den AirPods. Auch. Ja? Also du hast halt auch irgendwie 80%, ja, funktioniert halt. Und dann gibt es halt irgendwie 20%, die völlig aus der Reihe tanzen und die halt vorne und hinten irgendwie nicht damit klarkommen, wo es halt irgendwie rausfällt. Oder
keine macht. Kompatiblen Ohren. Ja.
Ja. Du musst ja nur einmal durch einen Optikerladen laufen und die Damen- und Herrengestelle anschauen. Das sind einfach die Damengestelle alle viel kleiner und die Herrengestelle alle viel größer, weil die einfach die Schädel andere Größen haben.
Ja.
Und wenn du halt dann mit deiner Frau teilen möchtest, dann ist halt die Chance, dass es nicht passt, relativ groß. Also, naja.
Ja, das fand ich immer bei meinen Großeltern cool. Die haben immer Brillen getauscht. Wie nicht, ist ja egal irgendwie, wer welche aufgesetzt hat. Das sind ältere Leute cool.
Ja gut, aber wahrscheinlich mit und ohne Brille gleich viel gesehen.
In dem Alter ist nämlich egal. Das fand ich immer super.
Ja.
Wo es gibt mal deine Brille? Was lesen hier?
Naja, das stimmt wohl. Naja, also schauen wir mal, wann wir da irgendwann auch Zeichen von Apple bekommen, wann der tatsächliche US-Starttermin ist und wie das dann, wie auch Wartezeiten sind, weil sie haben halt dann auch nur eine begrenzte Kapazität in den Stores und Termine, um dann da Leuten das Zeug zu verkaufen.
Hm.
Und wenn du es halt online machst, jetzt im einfachsten Fall scannst du halt mit der Apple Store App dein Gesicht ab für das Slide Shield und für die Größe kannst du wahrscheinlich mit einem Maßband deinen Schädel abmessen. Brille ist halt anderes Problem. Muss man sehen, wie sie es dann mit der Bestellung auch machen. Und auch, wie gesagt, mit Rückgabe, wenn du dann falsche Gläser hast, die nicht passen und so. Also ich meine, normaler Optiker ist da relativ kulant in der Regel, wenn du sagst, die Gläser passen mir nicht. Oder wie bei der Brille, dass sie halt falsch rum eingebaut waren, dann haben sie es halt nochmal gemacht. Aber wenn halt diese Zeiss-Linsen auch gescheit teuer sind, wenn das halt wirklich viele $100 sind für diese Zeiss-Linsen, also,
ich meine, am Schluss muss man ja echt sagen, ob das nicht darauf hinausläuft, dass du halt sagst, okay, dann nimmst du halt irgendwelche dämlichen Wegwerfkontaktlinsen und trägst halt die, wenn du das Headset anziehst. Also ich meine, bevor du diesen Käse mit den Korrekturlinsen machst, du wirst ja verrückt am Schluss.
Ja, aber das ist ernsthaft, das ist doch eine entscheidende Frage wirklich. Und weil das Ding, es kann ja auch sein, dass du die, ich meine, du bist dann Kunde von der Vision Pro, vielleicht willst du das auch bleiben, dann kaufst du einmal diese Einsatzgläser und kannst sie für die nächsten halt X-Generationen benutzen. Das kann natürlich auch sein. So ist so die Apple Watch-Armband-Geschichte ist, weißt du? Kaufst einmal ein teures Armband in deiner Größe und die bleiben erstmal für, ja, 10 Jahre sind es jetzt, oder? Apple Watch ist doch jetzt irgendwie bald 10 Jahre.
Ja, aber Augen verändern sich ja auch. Und da brauchst du alle paar Jahre.
Ja, gut, klar.
Stärker als Handgelenke wahrscheinlich.
Ja, okay, ist guter Punkt.
Ja.
Ja, aber das sind also, dass das eine Standardarchitektur ist, die du halt auch für die nächsten dann benutzen kannst.
Ja, wahrscheinlich schon, ja, klar. Aber es ist natürlich das Problem, was Timo richtig sagt, ist halt, dass das echt sehr variabel ist. Je nachdem, wie alt du bist und was für eine Form von Fehlsichtigkeit du hast, da kannst du ja echt.
Ich hoffe, die Optiker melden sich und korrigieren uns dann und so weiter, wie sich das verändert. Aber also, ich kann zum Beispiel durch alte Brillen kann ich auch noch okay sehen. Also die, klar, also bei manchen ändern sich die Augen natürlich stärker als bei dem anderen, aber ich meine, da sind auch schon ein paar Jahre dazwischen und je nachdem, was du halt machst mit deinen Augen. Also ich weiß nicht, ob ich auf den Zug aufspringen würde, machst halt Kontaktlinsen. Also ich meine, das ist immer ein schreckliches Thema. Ich weiß nicht, vorher lege ich mich vielleicht lieber unter das Messer, unter den Laser.
Es kann auch nicht jeder Kontaktlinsen tragen, selbst wenn er wollte. Da gibt es auch noch andere Probleme.
Also, ja, natürlich. Also das ist kein Allheilmittel, dazu sagen irgendwie Kontaktlinsen. Aber ich meine, es ist ja für Brillenträger, es sind ja viele Sachen. Ich meine, auch Sonnenbrillen sind, also zumindest mich frustriert das immer unmöglich, dass du bei Sonnenbrillen auch darauf festgelegt bist, dass du eigentlich halt dir eben eine zurecht schleifen lassen musst, was ja dann auch manchmal, je nachdem, was für Gläser du hast.
Aber das ist so schade, oder? Weil du gehst so oft an so Brillen, an so trashigen Brillenshops vorbei und du würdest dir gerne irgendwie diese Magnum irgendeine coole Sonnenbrille mitnehmen und kannst du nicht machen als Brillenträger, was echt schade ist. Wo ich immer Leute beneide, die einfach so jegliche Sonnenbrille sich kaufen können. Und
Die so Kisten von Sonnenbrillen haben.
Ja.
Sagen, so, haha,
und so Plastik hier, heute und heute und mit Sternchen. Und ja.
Ist zum Beispiel, ich schaue ja gerade The Walking Dead, ist zum Beispiel sau unrealistisch. Die haben keine Probleme mit Brillen. Ja, die haben auch, die bräuchten ja irgendwann bräuchten die ja alle mal eine neue Brille und müssten sich die anpassen lassen. Und da ist es nicht mit irgendwo Stehlen getan, weil du findest ja nicht die richtigen Brillen für dich. Also ja. Und ich meine, du musst ja gut sehen, damit du die Zombies umhauen kannst. Also das ist zum Beispiel, das ist ein Problem, das haben sie nicht so richtig. Weißt du, sie suchen immer nach Ärzten und nach Medikamenten und sowas. Das, da haben sie dran gedacht, dass das ein Problem sein kann. Aber Brillen kommt nicht vor. Also zumindest so weit, wie ich bin. Gut, schauen wir mal, wann wir da wirklich irgendwas in die Richtung sehen von Apple bezüglich der Vision Pro und ob jetzt diesen Monat noch irgendwelche Entwickler von ihren Demo-Sessions ausplaudern oder nicht. Wahrscheinlich ja nicht, aber schauen wir mal. Ja. Johnny Ive, der könnte ja, wie schon oft besprochen, er könnte die Füße hochlegen, nichts tun, ja, aber er hat also auch die Freiheit, sich einfach Projekte zu wünschen. Und die fliegen ihm dann zu. Und jetzt hat er sich diesmal gewünscht, ist er zu einer Firma gegangen. Die habe ich noch nie von gehört, aber scheint ein Ding zu sein. Seit 1870 bauen die einfach die geilsten Plattenspieler auf der ganzen Insel. Ja, ist er zu denen hingesagt, hey, wollt ihr nicht mal hier 50 Jahre Anniversary Edition von eurem geilsten Plattenspieler mit mir machen? Haben die natürlich ja gesagt. Weil wer würde da
nur, dass es so lief.
Nee, das sagt der Typ, der Chef sagt
das der erzählt Typ, okay, er. Ja. Okay. Soweit habe ich gar nicht reingelesen in die Plattenspielergeschichte.
Nee, der hat auf LinkedIn hat der Johnny dem Plattenspielerladen eine Message geschickt, ey, wie wär's, ich würde gern für euch mal diesen Plattenspieler designen.
Holy.
Ich meine, was machst du denn, wenn du auf LinkedIn eine Nachricht von Johnny Ive bekommst?
Ich meine, was machst du denn, wenn du auf LinkedIn eine Nachricht bekommst? Das ist nicht die viel größere Frage.
Also die Firma heißt hier Lin, L-I-N-N, aus Großbritannien und die machen hier einen sehr schönen Plattenspieler.
Ja.
Der ist seit 1870, also nee, seit 50 Jahren ist dieser, wer ist der, LP12, glaube ich, ist der mehr oder weniger unverändert und da hat jetzt nochmal Johnny drüber geschaut und hat diesen Plattenspieler, also es sieht ein bisschen aus, so wie ein Plattenspieler, wenn er halt von Apple kommen würde, offensichtlich, weißt du, so die ganzen Details, es sieht schon so ein bisschen aus, als hätte ich diese Alu-Teile schon mal gesehen woanders. Und also Sondek LP1250 heißt das Ding. Sehr hübsch, vermutlich
wie,
auch.
Wie sah der denn vorher aus?
So, ich gleich nochmal.
Das habe ich mir nämlich nicht angeschaut. Sau hässlich war vorher, das ist sehr lustig.
Wenn der so eine Holzvertieflung oder so hatte, dann.
Ja, du weißt, ich habe Johnny sofort gesagt, Schluss mit diesem Holz-Oberfläche.
Hier kommt meine Fräse.
Ja, der hat früher genauso ausgesehen. Nur halt ein bisschen rustikaler aus Holz. Rustikaler, aber so grundsätzlich gleich.
Ich meine, ich muss immer noch so ein bisschen über den Tannenbaum lachen, den er designt hat. Und natürlich auch unvergessen der rote Mac Pro, der Tonnen-Mac Pro.
Der rote Mac Pro war das
Beste. Ich designe einen neuen Mac Pro, wir machen ihn rot.
Der war schon spezial lackiert. Ja, ne?
Na klar, aber er war halt nur wissen, rot.
Ist das sehr schön, der Mac Pro 2013. Und das Ding hat er irgendwie 600.000 Pfund gekostet oder so.
Naja, und dieser...
Eingespielt meinst du für die Spendenaktion?
Ja, das war auch, klar, war Aktion, ja.
Aber das ist jetzt keine Spendenaktion, sondern dieser Sondek LP1250, den du haben kannst, davon werden jetzt gebaut, limitierte Auflage, ich glaube 250 Stück.
Okay.
Und kostet jeweils 60.000 Euro. Und da steht der Johnny. Und
das
haben hier so
ist einfach sehr lustig.
Das ist alles sehr lustig.
Dieses Foto ist einfach sehr lustig.
Also wenn ihr einen neuen Plattenspieler braucht, guckt ihr mal auf die Seite, könnt ihr euch da rein reservieren und da vielleicht diesen Plattenspieler kaufen. Der Chef sagt auch, dass sie legen sehr großen Wert auf den Plattenspielerteil. Das ist auch jetzt nicht so ein Quatsch-Plattenspieler, sondern der klingt auch gut, sagt er.
Man möchte es hoffen, ja.
Für den Preis vielleicht. Ich weiß gar nicht, was der Klassiker kostet. Wenn man den jetzt kaufen würde, was der kostet.
Also wenn es jemand aus der Hörerschaft kauft, das würde ich gerne wissen. Also ernsthaft, wenn hier jemand zuhört, der den kauft, bitte Nachricht schicken.
Also der klassische Plattenspieler ohne Jubiläumsausgabe, den kriegst du so für 5.000 bis 30.000, so ungefähr.
Sind das Gebrauchtpreise? Oder?
Ja. Okay. Ja. Also ich habe einmal auf einer Messe, habe ich so ein den besten Kopfhörer von Sennheiser, den sie hatten, und den besten Plattenspieler, den Sennheiser sich leisten konnte, habe ich mal angehört. Das war wirklich sehr, sehr toll. Das war viel besser als alles andere. Mhm. Aber es war halt auch so ein 5-6-stelliger Preis für diese Kombination. Und du brauchst halt so einen großen, schweren Tisch, damit der Tisch nicht vibriert und solche Sachen. Ne? Also
klar, natürlich.
Und wenn halt Johnny, vielleicht hat Johnny einfach so einen alten Plattenspieler von denen zu Hause und gesehen, ist ein bisschen abgenutzt, das Holz splittert schon, dann mache ich halt einen neuen. Da sitzt
er und guckt so in seinem Zimmer rum. Plattenspieler. Wir könnten mal diesen LinkedIn.
Ja, Achtung, und dann öffnet er die LinkedIn-App.
Ja. Schreibe Nachricht an. Er hätte gerne Plattenspieler-Kontakt. Da. Vielleicht hat er da jemanden dafür, der solche Mails schreibt. Solche LinkedIn-Messages.
Hm. Ja, aber es ist halt lustig zu sehen, was er sich jetzt aussucht. Ja, also offensichtlich irgendwie die rote Nase mal für einen guten Zweck und dann hier dieses Ding mit dem Plattenspieler.
Und die Logos nicht zu vergessen, nicht wahr?
Das Logo für einen neuen König. Ja. Und
die aber sehr schick sind, die Logos. Man muss es einfach sagen.
Die Logos sind geil.
Ja.
Auch die Schrift ist geil, die sie machen dort bei Love From.
Ja. Also Johnny hat Spaß, glaube ich. Das ist okay. Und ich meine, vielleicht ist es auch gut. Vielleicht ist es besser, als wenn er nur auf der Yacht rumliegt und sich langweilt. Also nee, Alex war ja im Urlaub und hat sich da auch einen Pool gelegt. Ja. Aber nach 2 Wochen ist er langweilig.
2 Wochen ist Schluss dann, war. Ja. Dann musste es auffahren, das Stil.
So, gut. Zwar noch ein paar Kleinigkeiten. Es gab, was jetzt bei Produktsicherheit wird in Deutschland natürlich groß geschrieben. Und es gibt gerade 2 Geschichten, die so ein bisschen zusammenpassen. Nämlich zum einen für Balkonsolaranlagen braucht man ja das Panel und einen Wechselrichter. Das Solarpanel ist halt so eine große Platte aus Glas und Silizium und dann mit einem Alurahmen und dann der Wechselrichter. Die waren eigentlich nie dafür gedacht, so einzeln eingesetzt zu werden. Also was du jetzt so ein Set kaufen kannst, sind halt 1-2 Panels und ein kleiner Wechselrichter, der ist so groß wie eine Fritzbox oder sowas. Und die waren eigentlich nie dafür gedacht, so als einzelnes Ding eingesetzt zu werden, sondern die kleinen Mikrowechselrichter, die waren auch dafür gedacht, einfach auf dem Dach, hast ein Dach mit 10 Panels und dann hast du 5 Mikrowechselrichter auf dem Dach oder 4 oder irgendwas. Mhm. Also die waren dafür eigentlich nie gedacht. Aber einige wenige, die haben so ungefähr die deutschen Sicherheitsnormen erfüllt und die haben auch sich das zertifizieren lassen von irgendeiner Firma, dass sie also die deutschen Sicherheitsnormen erfüllen. Stellt sich heraus, der deutsche Markt ist halt sehr, sehr explodiert, weil die Strompreise letztes Jahr so extrem hochgegangen sind. Und da hat sich wohl der eine oder andere Hersteller gedacht, wie wäre das denn, wenn wir jetzt einfach unsere Wechselrichter nach Deutschland verkaufen und wir lassen die auch nach der deutschen Norm zertifizieren. Und die deutsche Norm, die sieht zum Beispiel eine redundante Abschaltvorrichtung vor und wir lassen die auch doppelt zertifizieren, aber wir bauen sie einfach nicht ein. Das heißt, da sind jetzt 1000-fach Wechselrichter von 1-2 Firmen im Umlauf. Die wurden halt von teilweise so Larifari-Online-Händlern verkauft, so eBay, Wish, AliExpress, irgendwas. Mhm. Aber halt auch von seriösen Solarfirmen wurden die halt verkauft, weil sind ja mit dem Zertifikat angekommen. Da steht drauf, hier dieses Ding hat diese doppelte Abschalteinrichtung. Die haben halt einfach ein Relais gespart. Relais waren auch von der Teileknappheit betroffen. Und jetzt die Frage, ist das schlimm? Also, oder heißt das halt auch nur, sagt das auch nur aus, dass diese Zertifikate halt immer nur Wunschdenken darstellen? Ja, weil natürlich kann der Hersteller zu der Zertifizierungsstelle irgendeinen Teil einreichen, dann wird es zertifiziert und was er hinterher liefert, ist ja völlig was anderes. Ja, also ist immer das gleiche Problem, dass, oder auch so Zertifizierung, was so TÜV zertifiziert diesen Wolkenanbieter, der ist sicher. Ja, und dann macht er ein Update und es hat einen schlechten Code drin, dann ist nicht mehr sicher. Das ist ja genau das Gleiche. Das kannst du halt, kannst du halt nicht sagen. Und da ist ein Rattenschwanz von Fragen jetzt da dran, so ist die deutsche Norm zu streng? Weil ob du jetzt den Strom einfach oder doppelt ausschaltest, ist ja wurscht, weil dann ist er ja aus. Ja? Das ist die Frage, das war auch eigentlich ja nie gedacht mit diesen Schokosteckern, wo du dran fassen kannst und dir einen Schlag holst. Dagegen soll diese Abschalteinrichtung ja helfen. Es ist ein bisschen, ich glaube, da gibt es jetzt keine so richtig gute Lösung. Es ist halt schlecht, also wahrscheinlich sind die Geräte trotzdem jetzt in der Regel sicher zu benutzen, weil die trotzdem abschalten, wenn du sie ziehst, den Stecker ziehst. Mhm. Es ist halt nur nicht mehr redundant, was die deutsche Norm vorsieht. Das ist in anderen Ländern halt wurscht, ob die redundant ausgeführt ist. Weil der Befehl zum Abschalten, der muss ja trotzdem von dem Mikroprozessor da drin kommen. Der Mikroprozessor sieht, Netz ist weg, ich gebe jetzt den Befehl ans Relais und an meine Software, beide von diesen Sicherungen auszuschalten. Das ist so ein, weiß ich nicht, Das ist auch kompliziert. Also es ist halt, die Norm ist irgendwie jetzt in Deutschland und Österreich auf jeden Fall wird das so gefordert und ein paar anderen Ländern auch. In anderen Ländern ist das wurscht. In anderen Ländern ist aber auch der Strom so billig, dass sich Leute nicht massenweise Panels auf die Balkons drauf schnallen. Ne? Also das ist so ein Bundesnetzagentur ist dran, aber deren Kompetenz zumindest, was die Internetgeschichten angeht, stelle ich in Frage, wie man da ein Land digital nach vorne bringt. Wie sie es mit dem Strom haben, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie da voll kompetent.
Hoffentlich.
Wahrscheinlich. Das ist die eine Geschichte diese Woche mit Produktsicherheit. Die andere Geschichte ist, dass wohl seit einiger Zeit sind so Warnwesten fürs Auto vorgeschrieben. Mhm. Wenn du eine Panne hast, ziehst du eine Warnweste an und wirst du auf der Straße gesehen. Es stellt sich heraus, dass in den letzten Monaten, Jahren, wann auch immer, auf Amazon massenweise Warnwesten verkauft worden sind, die halt nicht reflektieren. Die sind schon so gelb und die haben auch so weiße Streifen, aber die reflektieren einfach nicht. Wenn du damit nachts auf der Straße stehst, bist du so schwarz wie die Nacht. Und das, natürlich kontrolliert das niemand. Da steht auch irgendeine Nummer drauf, das als wäre es zertifiziert, aber es kontrolliert niemand. Und natürlich, du ziehst die ja auch normal nicht an und testest sie vorher, bevor du die Panne hast, weil du natürlich die nur für den Notfall dabei haben musst und die meisten Leute werden noch nie so eine Warnweste angezogen haben, weil sie einfach nie eine Panne mit ihrem Auto hatten oder so. Hm. Also, wenn ihr so Warnwesten in letzter Zeit gekauft habt, man möchte hoffen, dass die vom Hersteller beiliegen, vielleicht okay waren, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall tummeln sich da halt Händler irgendwo auf den eBay und Amazon und so und schmeißen halt Warnwesten rein, die einfach nur gelb sind und sonst nichts. Dann kann man testen, mit der Handytaschenlampe reinleuchten, wenn es zurückleuchtet, reflektiert es und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist halt alles, du weißt halt nicht, was du kriegst. Und du bist auch nicht geschützt, indem du bei Amazon kaufst, also irgendwelche Sachen, die da im Lager landen, weißt du auch nicht, was es ist. Bist auch nicht geschützt, wenn du den teureren Wechselrichter nicht direkt bei Wish kaufst, sondern halt beim normalen Solaranbieter mit einem deutschen Shop oder einem österreichischen Shop, weil der ist auch nur darauf angewiesen zu kontrollieren, dass das Zertifikat vorliegt, aber das kann halt auch gelogen sein.
Mhm.
Und der Hersteller von diesen Wechselrichtern hatte halt auch die Überlegung, ich verkaufe jetzt entweder nichts davon nach Deutschland, weil ich keine Relais habe, oder ich muss es viel teurer machen, oder ich schummel halt und überbrücke dieses Relais einfach. Und das Lustige ist bei diesen Dingern, die sind innen vergossen. Das heißt, du kannst die aufschrauben und siehst es nicht. Die sind in so einer Masse eingepackt. Die Boards sind mit so einer Dichtmasse abgedichtet. Da siehst du nichts. Du musst erst rauskratzen und das Gerät zerstören, um es zu kontrollieren, oder du hast ein Röntgengerät. Andere Möglichkeit ist ja noch reinzuhorchen. Wenn es klickt beim Einschalten, dann ist da ein Relais drin. Wenn es nicht klickt, ist kein Relais drin.
Mhm.
Also, es ist nur, dieses ganze Zertifizierungszeug ist halt relativ sperrangelweit offen für Betrug. So, ne? Also so grundsätzlich kann man sich da auf nichts verlassen. Manche, also ich glaube in Österreich gab es jetzt so eine Geschichte, dass seit ein paar Monaten AliExpress nicht mehr nach Österreich liefert, weil die irgendeine Verpackungsverordnung nicht erfüllen können.
Okay.
Ja, weil irgendwie die Verpackung muss irgendwie recycelt werden und dann hat irgendwie der AliExpress-Händler natürlich keinen Bock in Österreich jetzt irgendwie Recycling-Container hinzustellen. Wäre auch lustig, aber machen sie halt nicht. Und dann ist halt so ein ganzes Land dann aus dem Ding erstmal raus. Ich glaube, es war Österreich und ich glaube, es war wegen der Verpackung. Aber solche Sachen passieren halt und dann weiß auch nicht. Es gibt keine Lösung für sowas. Irgendwie, dass da wenn halt, wie sagt man, Bad Actors daherkommen und dann sagen, okay, dann merkt schon keiner.
Ja, apropos Bad Actors, es gab doch jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ob das schon so neu ist, dieser Scam, glaube ich gar nicht. Diese Amazon, auch so eine Amazon-Kiste, dass du praktisch ein iPad zum Beispiel bei Amazon bestellst und kriegst halt dann eine Kiste mit irgendeinem Quatschprodukt, halt irgendwas Billiges, Shampoo oder sowas. Und dann reklamierst du das und willst es zurückschicken und gehst halt davon aus, dass du es zurückschicken kannst, aber du kannst halt, also Amazon erwartet dann von dir, dass du halt das iPad zurückschickst. Und du hast ja kein iPad, sondern dieses verdammte Shampoo. Und das heißt, du schickst das Shampoo zurück und dann sagst du, nee, wir bauen natürlich das iPad zurück, sonst können wir das Geld nicht erstatten.
Ja.
Und dann hängst du da irgendwie, ich weiß nicht, wie du das auflösen kannst. Ich hoffe, dass da Amazon irgendwie dahinter inzwischen gestiegen ist, aber das hörte sich relativ fies an. Da hat auch Dan Basti gedacht, weil der doch auch irgendwie bei das iPad gerade bei Amazon gekauft hatte. Ja. Normalerweise ist ja gerade Amazon, die Apple-Sachen bei Amazon sind ja eigentlich relativ abgesichert, weil ja Apple und Amazon diesen riesen Deal haben, der ja auch immer mal wieder so etwas argwöhnisch beleuchtet wird, weil halt eigentlich ja alle Drittanbieter halt eben rausfliegen aus diesem Deal und Apple das ja damals auch als Grund ja mit angeführt hat, zu sagen, wir wollen halt nicht mehr, dass halt irgendwelche Produktfälschungen und so weiter halt verkauft werden. Aber ich weiß nicht, ob die damit halt auch eigentlich solche Scams müssten damit ja eigentlich gar nicht möglich sein, weil eigentlich sollte dieses iPad bei Amazon sollte eigentlich nur Apple verkaufen und nicht irgendwie komischer Händler XYZ.
Ja, das ist alles ein bisschen shady. Also auch so in den USA ist wohl sehr beliebt, dass so Läden wie ähnlich wie ein Mediamarkt, dass sie halt so Rückgabegarantien haben und dann kaufen halt Leute ein Produkt, bringen dann das die Schachtel mit Ziegelsteinen zurück, die stellen es ins Regal wieder rein. Nächste Kunde kommt her, kauft eine Schachtel voll mit Ziegelsteinen, geht dann wieder zum Service und sagt, ich habe gar keine Ziegelsteine bestellt. Und dann hat der das Problem mit den Ziegelsteinen am Hals und diese ganzen Späße. Das ist schwierig. Ja, also und es gibt natürlich jetzt so langsam kommen jetzt so langsam Hersteller so wie Anker daher und bringen dedizierte Sets dafür auf den Markt. Wo halt so eine Kiste steht drauf Anker und das ist ein Gerät, was explizit für diesen einzelnen Balkonanwendungsfall gedacht ist. Was die bisher gemacht haben, ist halt einfach Zubehör, was fürs Dach gedacht war, in kleinen nochmal neu zu bundeln. Und das rächt sich jetzt halt so ein bisschen. An der Stelle. Und die Leute, die jetzt da für diese Gesetzesnovelle auch gekämpft haben, die sind alle so ein bisschen sehr angepisst, weil natürlich ist es nicht besonders praktisch, wenn der zweitgrößte Hersteller quasi, der hatte neulich schon mal so eine Wi-Fi-Sicherheitslücke auf den Kisten drauf, weil diese, ist auch eigentlich lustig, dieser Hersteller, der jetzt da betroffen ist von dieser Relais-Geschichte, der hat Wi-Fi in den Modulen drin und die können in dessen Wolke nach Hause telefonieren und dann deine Stromdaten, die in eine App reinliefern und sowas. Und das ist ja schon der erste Punkt, wo du dir denkst, so ja, komischer Hersteller von sonst wo mit einer komischen App und meinem Wi-Fi und weiß ich nicht so genau. Und was der gemacht hat, ist, du musst dich ja, initial, um dich damit zu verbinden, musst du dich in dessen WLAN rein verbinden und dem dann in diesem WLAN das echte SSID und Passwort von deinem WLAN mitteilen.
Mhm.
Okay, cool. Und dann ist er in der Wolke und kann dann mit seinem Service reden. Okay, was sie nicht gemacht haben, ist dieses offene WLAN von dem Ding selber hinterher wieder zu schließen. Dann konnte sich da jeder, der an deiner Haustür vorbeigelaufen ist, mit dem Ding verbinden und nach dem WLAN-Passwort von deinem echten WLAN fragen und der hat geantwortet.
Sauber.
Das kann man nicht dran denken.
Nee, das ist schon wild.
Gute Lücke.
Deswegen ist wahrscheinlich die bessere Option tatsächlich, es gibt von einem anderen Hersteller, der heißt Heumiles und der hat eine Funkschnittstelle auf den Dingern, die ist reverse-engineert und dafür gibt es jetzt wiederum ESP-Module, wo du dir dann halt mit dem Ding direkt sprechen kannst und das Ding selber über deinen lokalen Raspberry wieder abfragen kannst und so. Das ist in dem Fall wahrscheinlich die bessere Lösung, weil wenn jetzt dieser Relais-Hersteller nächste Woche futsch ist und halt mit einem neuen Namen wieder daherkommt, dann gibt es halt die Wolke auch nicht mehr und dann hast du halt keine Daten mehr. Das ist das alte Problem. Naja, also checkt mal eure Warnwesten und wenn ihr so einen Wechselrichter habt, guckt mal, ob der klickt, wenn ihr ihn ein- und aussteckt.
Ja.
Bleiben wir kurz bei Amazon. Die haben jetzt nämlich in Deutschland angesagt, dass nach Berlin, Düsseldorf und München kommen hier diese Rivians. Kommen jetzt hier daher gefahren. Rivian baut ja diese zwei Monster Trucks für Leute, die einen Monster Truck brauchen. Und sie bauen diesen Amazon-Lieferwagen, der heißt lustigerweise EDV. Electric Delivery Vehicle wahrscheinlich.
Okay.
Und der sieht so ein bisschen lustig aus. Der sieht so ein bisschen aus wie so aus einem Pixar-Film, weil der hat so leuchtende Augen und einen sehr großen Kopf irgendwie. Und sieht so ein bisschen lustig aus. Mehr oder weniger wie so ein UPS-Laster auch, dass du halt die Tür auf der rechten Seite hast und einen Durchgang hinten in die Ladefläche rein. Und was halt da noch besonders ist, also ist zum einen natürlich elektrisch und der Rivian Drivetrain da drunter und die haben eine sehr tiefe Integration für den Lieferanten, für den Fahrer, dass der die Adressen der Kunden und die nächsten Pakete und all sowas auf dem integrierten Bildschirm innen drin sieht. Und das ist halt nochmal ein bisschen was anderes als bei den üblichen Geschichten. Also hier auf dem kleinen Display sieht der seine Route und irgendwie der Chef kann da die Route und natürlich auch sehen, wo die Karren rumfahren und so weiter. Und die müssten jetzt dann so langsam in Deutschland dahergefahren kommen. Ein paar Hörer haben geschrieben, sie haben die schon gesehen, also in München und in Umgebungen sind die wohl schon unterwegs. Und ist, glaube ich, ganz interessant, weil DHL hat es ja nur mit seinem Street-Scooter aufgegeben. Die haben ja, ich meine, Alex hat die natürlich nie gesehen hier, aber die waren schon auch was Besonderes. Also von besonderer Hässlichkeit hier. Der hier zum Beispiel, das gab es von DHL.
Ah, ja.
Der DHL-Eigenversuch, der war halt, also schön war er nicht, aber die fahren ja immer noch rum.
Ja, aber es ist interessant, dass die Rivian dann ist, das ist ja das erste Fahrzeug von denen, was dann nach Deutschland kommt, oder? Weil die anderen Pickup-Trucks und so, die sind ja nicht irgendwie erhältlich.
Nee, genau. Also da kann man mal gucken, wenn man so ein Ding rumfahren sieht. Und das ist halt alles relativ, ich habe es vergessen, ich habe die Zahl mal gelesen, aber wie viel Zeit verplempert ein normaler Lieferant mit einem Sprinter mit Aussteigen, hinten wieder rumlaufen, reinlaufen, einsteigen, wieder zusperren, wieder Motor anlassen, wieder um die Kiste rumlaufen, wieder
Motor, weißt du, anlassen, der wird ja gar nicht ausgemalt.
Sollte aber. Ja. Und das ist zum Beispiel schon der normale UPS-Truck, der hat ja den Durchgang auf die Ladefläche, da ist dann schon der Weg hinten rum, ist dann eingespart. Hm? Mhm. Und wenn du halt 150 Millionen Pakete haben sie in den USA mit den Dingern schon ausgeliefert, 150 Millionen mal 10 Sekunden, was der nicht um dann seinen Laster rumlaufen muss, ist halt ein Haufen gesparte Zeit, ist vielleicht auch stressiger für die Leute, aber ich habe auch von einem, auf YouTube gibt es ein, zwei Videos, wo so amerikanische Rivian-Zusteller für Amazon so mal mitgefilmt haben, wie sie den ganzen Tag da rein und rauslaufen und so weiter. Und das scheint relativ gut durchdacht zu sein. Also wenn du halt für einen bestimmten Anwendungsfall genau so ein Gerät dir zurecht designen kannst. Das klassische US-Postzustellerauto ist auch sehr interessant. Das ist so vom Panzerhersteller gemacht worden.
Ja.
Und die klassische Verbrennervariante, die muss die absolute Hölle gewesen sein. Ich habe es irgendwie Mail Carrier Vehicle oder irgendwas. Es war auch spannend. Ich linke da mal ein, zwei Videos, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr möchtet. Gut. Leo hatte letztes Mal Waze gepickt und ich habe mal Waze herausgefordert. Und bin in einen fürchterlichen Stau reingefahren.
Das ist hervorragend.
Ich habe gedacht, wenn er das lösen kann, dann Hut ab. Aber ich habe es nicht geplant. Aber ich bin trotzdem reingefahren, obwohl die Polizei Tage vorher gewarnt hatte, bitte bleiben Sie weg von der Stadt. Weil das war so ein Perfect Storm-Tag, weil da war im Olympiapark war Tollwood und das Pink-Konzert im Olympiastadion.
Hing das zusammen?
Ja, das ist der gleiche Ort. Nicht
das ist der gleiche Ort, genau.
Ja.
Also ist das der gleiche Park. Und vorne und hinten war dann halt Pink und Tollwood und überhaupt sehr viel los. Und es hat dann auch gestimmt. Und das, also man konnte ja auf der Straße, konnte man die Besucher, die zum Pink-Konzert hinfahren, die konnte man ja am Auto und am Kennzeichen erkennen. Ne? Also so bayerisches Provinzkennzeichen. So ein sehr, sehr kleiner, sehr kaputter Wagen, vollgepackt mit 5 Leuten. Das waren wahrscheinlich die zum Pink-Konzert gefahren
sind.
Okay. Und Pink jetzt nicht für mich, aber es hat 2 Konzerte an 2 Tagen hintereinander das Olympiastadion voll gemacht.
Oh, was? Okay.
Ja, also es ist eine große Nummer. Okay. Irgendwie, ich glaube, 120.000 Leute oder so dann in 2 Tagen abgefrühstückt. Und war so sehr, sehr, sehr viel los und ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt reingefahren, um das mitzunehmen, diesen Stau. Und ich habe also Waze laufen lassen und Google Maps und Apple Maps alle zusammen. Und die haben sich halt alle 3 für komplett andere Lösungen für dieses Problem entschieden. Aber die hätten alle diesen Stau nicht umfahren können, weil es ging einfach nicht. Es gab auch keinen Weg dran vorbei. Du hast halt genau gesehen, Google wollte irgendwie frühzeitig rausfahren von der Autobahn und da sind halt dann auf der Standspur die ganzen Google-User gestanden. So ein Google-Maps-User-Treffen auf der Standspur hat es dann gegeben.
Okay.
Dann bin ich weitergefahren und dann gab es halt das nächste Waze-User-Treffen gab es dann auf der Berliner Straße. Das hat versucht dann eben diesen Stau auf der A9 zu umgehen. hat halt auch nichts geholfen, weil er hat dann halt die ganzen Leute durch die kleine Berliner Straße durchgeschickt. Und die habe ich dann hinterher auch stehen sehen. Da waren halt die Waze-User, die siehst du ja auch auf der Karte markiert, wo dann die Waze-User zusammen ihr User-Treffen machen. Und Apple Maps hatte noch eine andere Lösungsmöglichkeit, dann von der A9 andersrum runterzufahren, über die Ungere Straße. Das wäre auch gegangen, hätte aber auch an anderen Zeit nichts gespart. Also es hilft halt nichts, wenn die Straßen voll sind und es wirklich auch alle Schleichwege und Umgehungen voll sind, dann hilft es auch nichts. Ich fand es nur interessant zu sehen, dass halt Waze wirklich versucht hat, jede kleine Ministraße noch mitzunehmen, so wie ich es auch bisher gesehen hatte. Und Google und Apple haben halt unterschiedliche Varianten, hätten sie angeboten, aber es hätte auch alles nichts geholfen. An dem Tag war einfach alles zu spät, weil ich habe dann für diese 30-Minuten-Fahrt habe ich dann 90 gebraucht und habe viel Spaß gehabt, mir das alles anzuschauen. Das war schon okay, aber es zeigt halt deutlich, dass es, wenn alles voll ist, ist halt alles voll und dann hilft auch jedes Drumherumfahren nicht, sondern macht es vielleicht noch schlimmer. Weil gerade also diese Google Maps-User-Treffen auf der Standspur, das war halt, also ich glaube, 2 Kilometer vor der Ausfahrt haben sie sich dann auf die Standspur gestellt. Das hilft okay. ja auch nichts. Und ich weiß, davor ist eine Ampel, also an der Ampel yeah. stehst du dann auch endlos lange. Yeah, das hätte also alles nichts gebracht. Der hat mich aber nicht bei der Losfahrt, bei der Abfahrt hier, hat er mich nicht gewarnt, dass das so lang dauern wird. Also das kam auch für die ganzen Systeme überraschend, dass so viele gleichzeitig Richtung Olympiapark fahren. Und da kannst du einfach nichts machen, weil der weiß nicht, dass Pink kommt. Und der weiß nichts von der Warnung von der Polizei, dass er jetzt Pink kommt. Ja. Und dann war vor dem Olympiastadion noch ein Unfall und dann war wirklich alles vorbei. Das ist, ja, naja, gut. Bits und so kommt halt auch mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website braucht, geht ihr auf jimdo.com, jimdo.com/bits und so und schaut euch mal an, was sie da für Angebote haben. In 4 Schritten geht es zur eigenen Website, egal ob Hobby oder Business. Im Handumdrehen steht da eine Website für euch da. Ihr könnt ein paar Fragen beantworten über die Website und eine Domain eintragen oder Domain dort kaufen, mitbringen, das geht alles und dann seid ihr da schon mal versorgt. Ihr könnt auf dieser Website dann Sachen verkaufen. Ihr habt einen kleinen Shop mit drin, wenn ihr möchtet. Ihr könnt da direkt PayPal oder Stripe dran binden. Da habt ihr auch die Möglichkeit, Apple Pay dann für die User anzubieten. Und da müsst ihr euch nur noch drum kümmern, die Sachen zu verschicken und gut ist. Und das ist, ist alles drin. Ihr müsst euch da um wenig selbst kümmern. Ihr müsst halt, ihr habt auch die Rechtstexte, die vorgegeben werden in Zusammenarbeit mit Trusted Shops. Das ist alles sehr, sehr gut zu bewältigen, auch für Leute, die jetzt nicht bis ins letzte Detail wissen, wie das genau, sondern die kümmern sich bei Jimdo drumherum um die ganzen Details. Ihr könnt dort den Support nutzen, wenn ihr Fragen habt, wie es genau funktioniert. Ihr könnt auch Produkte anlegen, die dann verkaufen. Das ist alles sehr einfach möglich. Die wollen sich ein bisschen um Kleinunternehmer, um Einzelunternehmer kümmern und da ein bisschen Service drumherum anbieten. Zum Beispiel jetzt auch das neue Bankkonto in Zusammenarbeit mit Solaris Bank und dort gegen eine kleine Zusatzgebühr noch ein kleines Geschäftskonto anzubieten, zurzeit 3 Euro, später dann 5 Euro im Monat zusätzlich. Und das ist sehr übersichtlich, bekommt ihr eine kleine Debitkarte, könnt dann eure Online-Rechnungen, Offline-Rechnungen für euer Business da einfach bezahlen. Also guckt mal an, jimdo.com/spitzundso, 20% Rabatt auf den ersten Kauf. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, was haben wir denn? Alex, hast du was zu picken?
Ich habe was zu picken. Ich kopiere mal eine URL in unser Dokument. Ich pick einfach mal das Anlass. Ich habe eine Wette ab, weil wir gutes Wetter hatten, sehr viel gutes Wetter. Und ich dachte mir, ich muss Overlook Weather nochmal weitergeben als Tipp und hoffe nicht, dass ich das irgendwie bereits vor Wochen schon mal getan habe, weil das eine sehr nette, kostenlose App ist, drum gestrickt um Apples Wetter. Angaben. Also das Apple, einfach Apple Weather ist dahinter als Anbieter und es ist eine kostenlose App, die aus Deutschland sogar kommt, fürs iPhone. Und was die App auszeichnet, ist das sehr fantastische Design, wie ich finde. Die zeigt so den Tagesverlauf an und man kann den mit dem Finger so über die Stunden des Tages streichen und sieht dann so die Sonne aufgehen und untergehen und sieht genau, welche Temperatur zu welcher Zeit erreicht wird und sie hat ein sehr fantastisches Sperrbildschirm-Widget, das diesen Verlauf auch anzeigt. Das ist alles super hübsch gemacht, meines Erachtens, und super simpel. Also es ist wirklich eine sehr banal simple App, die einfach die nächsten 5 Tage in der Übersicht zeigt und natürlich auch so ein bisschen nette Regenanimationen hat und Wind, Sonne und Sonnenstand anzeigt. Aber keine tiefgreifenden Einblicke, aber so für den schnellen Blick ist es ideal. Es hat ein geiles Widget und ein geiles Sperrbildschirm-Widget und ist einfach eine nette App, die ich immer noch mal einfach wiederholt loben muss, weil es einfach so eine schöne Verpackung für die Apple-Wetterangaben ist. Also die heißt Overlook Weather und der Entwickler sitzt meines Erachtens in Deutschland und die gibt es schon ein bisschen länger. Die hat auch nur irgendwie so 2-3 Updates erhalten, aber das letzte jetzt im letzten Jahr im Oktober. Genau, also es ist eine Version 1.02 oder so, aber einfach eine sehr nette Darstellung von Wetterangaben. Und wenn du da Bedarf hast, einfach so einen Blick und du weißt, welches Wetter irgendwie dir bevorsteht in den nächsten Stunden, dann finde ich es sehr hilfreich, diese Overlook-Weather-Empfehlung einfach mal der nachzukommen, weil es eine kostenlose App ist. Und die hat auch ausnahmslos gute Ratings, weil es einfach so rundum gut ist.
Die Apple-Wetterdaten für Deutschland, die sind okay, so eine 2 vielleicht, ne? Also so ist in Ordnung, aber könnte besser, könnte genauer. Sie haben jetzt so eine Integration mit den offiziellen Warnungen, die vom DWD irgendwie daherkommen. Die kommen schon, aber manchmal sehr spät, wenn das Gewitter schon weit weg in eine andere Richtung weitergezogen ist. Also okay. die Warnungen, jetzt die letzten paar Gewitter, die von Katwan und Nina kamen, die kamen zeitiger, als sie dann bei Apple rauskamen. Mhm. Und bei Apple war es dann in einem Fall halt auch schon zu spät. Beziehungsweise das Gewitter war schon weg. Also das ich weiß, dass man sich nicht so genau vorhersagen kann, wo es auftauchen wird. Aber ich weiß, wenn es vorbei ist. Also es war halt schon einfach viel zu spät.
Ich hatte letztens nochmal das umgekehrte Problem, dass mir die Apple-Wetter-App schon am Vortag als der DWD so eine Vorabwarnung, so könnte sein, dass ein schweres Unwetterereignis eintritt, Vorabwarnung angekündigt hat. Und dann war diese Vorabwarnung wurde in Apple-Wetter, wurde die so, du stirbst in den nächsten 2 Stunden, treffe irgendwelche Vorkehrungen, um dein Leben zu schützen. Und das war praktisch dann schon eine feststehende Extremgewitterwarnung, obwohl die, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt vom DWD oder auch also in der DWD-App und so weiter nicht als konkrete Warnung ausgegeben war. Und das fand ich relativ ungünstig, diese Vermischung von Vorabwarnungen und tatsächlichen Warnungen dann, die ja dann wirklich konkret vor einem Gewitter halt ausgegeben werden. Das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes. Also das weiß ich nicht, ob sie das gefixt haben oder ob das jetzt irgendwie ein Ding war, wo ich mit der Beta reingerannt bin oder was das, wo das Problem herkam.
Also ich hatte auch solche Tage, wo solche Warnungen vorab da waren, aber die kamen nicht bei Apple rausgefallen. Okay. Und diese Website, die sie dort benutzen, die heißt irgendwie Meteo irgendwas Dingens. Also da steht so Meteonet irgendwas ist die Quelle für diese Warnung und dann gehst du auf diese Seite und auf dieser Seite steht die dann nicht. Also da waren nochmal auch so unterschiedliche Angaben, was da jetzt wann, wo genau rausgefallen kommt. Das ist ein bisschen undurchsichtig, aber so grob hat es schon gestimmt. Die Temperaturen scheinen mir grob so zu stimmen. Zum Beispiel die Luftqualität, so was Partikelbelastung angeht, ist komplett geraten, ganz offensichtlich. Da habe ich ja so meine eigenen Messgeräte. Der kann aber auch nicht wissen, ob die Nachbarn hier gerade Lagerfeuer machen. Mhm. Natürlich wissen sie das nicht, ja, aber das stimmt halt einfach nicht. Und du kannst schon jetzt, wenn grobe Fehler drin sind, dass du halt am aktuellen Standort sagst, die App ist schüttet und es schüttet nicht, dann kannst du in Apple Weather auch sagen, so hier Problem melden und sagst, es schüttet gar nicht.
Mhm. Okay.
Aber das, wie sinnvoll ist das denn? Also ich meine, was für eine Erkenntnis zieht das? Sitzt da jemand bei Apple Wetter und sagt so, hey, da hat einer gemeldet, das schüttet, aber die App zeigt nicht an. Dann hackt er so in die Konsole rein, so jetzt Regen anzeigen.
Wahrscheinlich,
also nein, Ort ich weiß XY. Es nicht. Nee, also ich meine, was erhofft sich Apple aus diesen Daten dann, dass jemand an irgendeinem Ort sagt so, hey, hier stimmt die Angabe gerade nicht. Also ich meine, hilft dir das irgendwie?
Sie können sich überlegen, ob sie eine bessere Datenquelle für die Region einkaufen müssen.
Ja, okay, guter Punkt.
Also ich meine, es scheint schon irgend so halbwegs zu stimmen. Es könnte aber noch besser sein. Und die Integration mit den Wetterwarnungen, die geht ja bis in Maps rein. Also das heißt, wenn du in Maps deine Karte, eine Route planst, die durch ein Gebiet führt mit einer Wetterwarnung, dann zeigt dir das auch an. Und also jetzt, Gewitter ist halt dann meistens für ganz München angezeigt und dann ist halt egal, wie du fährst, fährst du durch einen Gewitterbereich. Aber du kannst dir ja vorstellen, wenn das in den USA irgendwie ein Bereich ist mit Waldbränden oder sowas, dass er dich dann halt tatsächlich dran vorbeifahren würde. Oder du könntest auf der Karte sehen, so hier, weiß nicht, San Francisco im Norden, da ist halt gerade Waldbrand, dann fährst du halt da nicht hin oder so.
Ja.
Ja. Also da ist immer Waldbrand, weil, aber ja.
Ja, also diese, also ich finde die recht unglücklich immer noch, diese Unwetterwarnungen. Da gibt es ja auch, also ich meine, die haben, das muss ja auch aus irgendeiner Vorlage übernommen sein, aber es ergibt sozusagen als Nutzer, ergibt es irgendwie, manches davon ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, hier ist jetzt zum Beispiel eine Hitzewarnung, mittlere Hitzewarnung ist jetzt bei mir hier für Wiesbaden und da steht zum Beispiel Dringlichkeit, ergreife sofort Maßnahmen. So, was soll ich denn jetzt machen? Da steht literally einfach dieser eine Satz da und das war's halt. Ergreife sofort Maßnahmen. Darüber steht Maßnahme empfohlen, triff Vorbereitungen gemäß den Anweisungen in der Beschreibung. Das geht doch so nicht.
Na, vielleicht, was soll er reinschreiben? Kühles Getränk und kurze Hosen.
Ja, in der Beschreibung steht, am Samstag wird bis zu einer Höhe von 200 Meter eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Sonntag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Das war's. Und dann steht Alarmstufe niedrig, schon mal gut. Niedrige oder keine Bedrohung für Leben oder Besitz. Ja, schon mal sehr hoffnungsvoll. aber es steht immer noch nicht, welche verdammten Maßnahmen ich sofort ergreifen soll.
Und welche Temperatur ist da jetzt für morgen angesagt?
Das steht zumindest in der Warnung nicht drin.
Und in der normalen Wetterübersicht?
In der normalen Vorhersage steht, dass es morgen hier bis 34 geht.
So, ich habe jetzt am Sonntag 31 und für Dienstag 33 und keine Warnung vorher. Ich würde sagen, 31 und 33 könnte man sich auch kürzere Höschen anziehen.
Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Wetter, also nicht in die Wetter, sondern in Warnwetter, also in die App vom DWD gehe, da steht jetzt drin und da fängt es nämlich eigentlich an, deutlich klarer zu werden. Da ist die Warnung nämlich auch drin, weil das ist eine amtliche Warnung, ist keine Vorabwarnung, sondern die besteht schon seit heute Morgen. Steht wieder, wie eben auch, das ist offensichtlich derselbe Datensatz. Am Samstag wird bis zu einer Höhe von 200 Meter eine starke Wärmebelastung erwartet. Am Sonntag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. So, wunderbar. Das ist also derselbe Text. Den haben sie 1:1 aus der DWD-Warnung. Jetzt steht aber in DWD, in der DWD-App steht halt mit drin, Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl. Also das sind wohl diese dringenden Maßnahmen, die ich sofort ergreifen soll. Ja, aber die stehen halt nicht in Apple Wetter, sondern die stehen jetzt nur in der Warnwetter-App oder beim DWD halt.
Muss man aber auch dazu sagen, dass, also der Text ist Quatsch, aber trotzdem, was machst du denn, wenn es heiß ist?
Leo, come on. Ist heiß. Musst du ein bisschen was trinken, nicht in die Sonne gehen.
Ja, aber ich meine, also das ist ja ganz gut, das hinzuschreiben.
Das ist ja so wie der alte Hinweis beim iPod Shuffle. Weißt du, erster iPod Shuffle 2005, da steht drauf, hier iPod Shuffle ist so klein, ist kleiner als ein Stück Kaugummi. Fußnote 2, iPod bitte nicht essen.
Manchmal, manche Sachen wollen einfach gesagt und hingeschrieben.
Es kann ja andere, also ich meine natürlich, wenn Leute machen, begeben sich unnötig in Wettergefahren hinein und die würden auch nicht lesen, dass da steht, dass du vielleicht nicht in das überflutete Gebiet reinfährst natürlich. Mit deinem Auto und dann, es ist, naja, es könnte aber noch besser sein. Apple hat da noch Luft nach oben.
Ja, obwohl die Wetter-App schon, also die insgesamt ist die Wetter-App von Apple ja ernst erfreulich stark verbessert worden in den letzten Jahren. Das ist ja, ist ja ernsthaft wirklich gut geworden. Mein Pick war ja eine sehr simple Wetterdarstellung, der nichts mit Warnungen zu tun hatte, sondern einfach eine Temperaturanzeige mit einem sehr schönen Sperrbildschirm-Widget. Darauf sei nur verwiesen, noch einmal. Ich finde es ganz gut, dass die Wetter-App so Aufmerksamkeit bekommt. Und Wetter ist natürlich natürlich echt extrem ortsabhängig und ich weiß es, dass es bei manchen Personen einfach gar nicht funktioniert mit Apple Weather Daten und andere schwören drauf. Also es ist immer, egal wen du fragst, es gibt immer extrem viele Meinungen dazu. Aber also dass sie sich da weiterentwickeln mit Apple Wetterdaten und die weitergeben an Entwickler, ist halt echt eine sehr positive Geschichte nach dem Ende von Dark Sky.
Gut.
Und der Übernahme. Ja.
Alle Links in den Shownotes von der 852. Ich habe auch ein paar ganz kleine süße Widgets, nämlich für die Fitnessdaten. Die ist gerade rausgekommen, die heißt Peak. Mhm. Und das ist eine kleine Widget-App, die zeigt im Grunde so die Basis-Infos aus der Health-App und der Fitness-App, zeigt dir nochmal als Widgets an. Ganz simpel, also die Ringe und deine Workouts und deine Schritte und ist gratis. Wenn du noch ein paar mehr Werte haben willst, dann kannst du noch ein bisschen Geld einwerfen. Aber ist so ganz lustig und ganz, ganz hübsch. Tut nicht in den Augen weh, was schön ist.
Mhm.
Und der macht halt deine Running Distance, deine Schritte zeigst er dir an und auch jeweils in den größeren Versionen von den Widgets mit so einem kleinen Verlauf über den Monat und die letzten 3 Tage und solche Sachen. Und wenn du Energy und Exercise Minutes und Cycling Distance noch haben willst, dann musst du pro kaufen. Das kostet 10 im Jahr. Ja, also kleine Widget-App. Mehr Widgets, mehr gut. Und du kannst auch für ein Lockscreen kannst du so kleine Übersichten hier reinkleben. Vielleicht hilft es ja, wenn man es ein bisschen noch mehr im Auge hat oder wenn man keine Watch hat. Auf der Watch hast du es die ganze Zeit auch, wenn du möchtest, vor der Nase. Dann kannst du es da halt noch zusätzlich dir anzeigen, wie dein aktueller Zustand ist.
Ja, aber der aktuelle Zustand, den muss man nach Urlaubszeit im Blick behalten. Das ist definitiv wahr. Deswegen ist es ein guter Pick.
Also guck mal, wenn ihr möchtet, Peak für Health- und Fitness-Widgets. Das kann man auch ganz gut gratis benutzen oder man gibt ihm ein bisschen Geld. Leo, was gibt's?
Ich habe eine kleine Mac-App. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Namens Macky. M-A-C-C-Y. Und Macky ist ein Clipboard-Manager.
Mhm.
Und nur, also wirklich ein Clipboard-Manager nur für den Mac. Und der ist sehr simpel, aber ganz interessant, gerade weil er so simpel ist. Also besteht halt einfach eben nur aus dem einen Menü, in dem deine gespeicherte Inhalte, aus deiner Zwischenablage gespeicherte Inhalte drin sind und halt verschiedenen Tastenkürzeln, um die möglichst schnell wieder aufzurufen und entweder irgendwie sich nochmal. Also man kann da auch welche irgendwie favorisiert oben reinhängen und man kann natürlich welche aus der Historie rausholen und das funktioniert alles sehr gut über Tastenkürzel und du kannst halt auch gleich einsetzen und entscheiden, ob du die halt formatiert oder unformatiert einsetzen willst, so Basiszeug. Also das ist jetzt nicht so, als wäre da irgendwie spektakulär was ganz Neues und anderes als in anderen Clipboard-Managern, aber es ist irgendwie ein nettes, kleines Tool, was halt einfach diese eine Sache macht und hinzu kommt, dass es einfach quelloffen ist und man es auch kostenlos laden kann. Also das ist so als Gesamtpaket ist es interessant. Also wenn gerade jemand, der irgendwie Clipboard-Manager ganz interessant bis jetzt immer fand, aber nie Lust hatte, das entweder irgendwie in einem anderen Riesending noch mit drin zu haben oder keine Lust hatte, Geld dafür auszugeben oder das immer viel zu überfrachtet fand, da denke ich, ist es auf jeden Fall mal ein interessanter Blick wert, auf dieses Projekt zu werfen. Und es gibt, also ich meine, ich weiß nicht,
Es kommt ja nicht häufig vor, es kommt ja nie vor, dass ihr mir Apps vorstellt, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja. Aber von Macky habe ich noch nie was gehört. Und das ist durchaus spannend, weil ich setze immer noch auf einen externen Clipboard-Manager, obwohl man viel anderes Zeug wie Raycast und so weiter installiert hat.
Hm.
Ich nehme ja immer noch Pastebot.
Ich auch eigentlich,
es ist einfach so unspektakulär. Aber es ist halt mehr oder weniger genau das, glaube ich, was Macky ist, nicht wahr?
Ja.
Es ist ein Standalone und es macht halt diese 2 Sachen. Es merkt sich die History und es formatiert dir beim Einsetzen eventuell dein Zeug anders.
Ja.
Super unspektakulär. Es startet einfach immer mit jedem Mac-Start startet das Ding. Pastebot hatte bei mir eine Geschichte letztes Jahr, glaube ich, als Ventura rauskam oder so, dass es irgendwie nicht funktionieren wollte und musste irgendwie ein Update erhalten. Und da habe ich überhaupt gemerkt, dass ich das, also ich verwende es stündlich, ja, also eigentlich minütlich. Und wie viel man das dann doch verwendet. Und ich glaube, so ein Standalone Clipboard Manager ist einfach, der ist einfach Gold wert. Ja, ist interessant. Also von der Alternative Mackie habe ich echt noch nichts gehört und scheint ja in die gleichen Fußstapfen mehr oder weniger.
Ja, also ich meine, Mackie ist halt schon nochmal ein Stück abgespeckter, wenn man so will. Clipboard hat ja so ein paar, nicht Clipboard, Pasteboard hat ja so ein paar Zusatzfunktionen, die unter Umständen extrem nützlich sein könnten. Also ich bin, die hat ja eine ganze Filterfunktion, wo du halt gleich dein das Zeug halt irgendwie umwandeln lassen kannst, was ich relativ wenig bis gar nicht benutze. Aber was Pasteboard hat, was eine totale Killer-Geschichte ist, wenn man das brauchen kann, ist dieses sequentielle Pasten. Also du kannst dir ja sozusagen so eine Reihe von Sachen kopieren und dann halt praktisch in umgekehrter Reihenfolge wieder einfügen. Und wenn man das halt braucht, dann ist es halt einfach sensationelle Funktion.
Das ist wirklich gut. Das macht ja zum Beispiel Pico auf der Kommandozeile auch so, dass du Cut, Cut, Cut sagen kannst und dann Uncut, Cut, Cut. Und dann kommen die gleichen Sachen. Das ist sehr gut. Das ist
Also das, wenn man das brauchen kann, ist absoluter, ist ein Hit. Ich weiß gar nicht, was Pasteboard abruft preislich im Moment? Wie wird
Zehner.
Ja, lebt also, es noch? Wird das irgendwie entwickelt? Was ist mit Pasteboard
los? Was Pasteboard kostet?
Ja, Pasteboard.
Also Mackie kostet Zehner?
Ah, Mackie kostet Zehner, aber man kann es, Mackie kostet Zehner im, das ist gut, dass du es sagst.
App Store.
Weil man kann es im App Store kaufen für einen Zehner, was praktisch einfach Geldspende für den Entwickler ist.
Ja.
Oder man kann es halt einfach kostenlos bei GitHub laden. Guter Hinweis. Also bitte auch gerne im App Store laden und einen Zehner einwerfen, aber man kann es halt auch vorher erstmal ausprobieren, ob es tatsächlich einem das bringt, was man sich halt erhofft von dem Clipboard Manager. Und ich weiß nicht genau, was Pasteboards Zukunft halt ist. Ich mag es halt.
Ja. Der muss halt, also ich meine, Tweetbot ist halt weggefallen, aber.
Naja, ich mag Pasteboard immer noch sehr gerne, aber ich meine, es ist ja nicht so, als würde da jetzt, ich meine,
kannst 15 Euro kostet es, ja.
Drüber diskutieren, irgendwie, wie sinnvoll das ist. Wie viel man halt bei einem Clipboard-Manager halt noch machen kann.
Aber musst du nur up-to-date halten. Ja, also.
Aber es gibt vielleicht schon, also dieses sequentielle Pasten ist halt fantastisch bei Pasteboard. Also es gibt schon sicher Funktionen, die man sich noch ausdenken kann, die ganz cool sind.
Aber es ist halt so alles, was so dein Muskelgefühl ist, nicht wahr? Also das ist halt so, also ich habe ja, also Raycast ist beispielsweise was auch, jede von dieser App hat irgendwie einen Clipboard-Manager drin, aber irgendwie ist das halt so ein Muskelgefühl mit den Tabs und mit den Pfeiltasten, mit denen du zwischen deinen Einträgen hin und her springst. Und da kommt man dann nicht schwer wieder. Aber ein Clipboard-Manager an sich, ich verstehe nicht, wer keinen hat. Also das geht glaube ich, gar nicht.
Ja, also wie man auf Mac darauf verzichten kann, ist mir auch sehr unklar, muss ich sagen.
Ich benutze normal keinen, aber ich habe halt, mitunter habe ich halt so noch einen Textfile offen, wo ich so Sachen, die ich gleich nochmal brauche, irgendwie reinlege. Ja.
Das mache ich auch, aber parallel. Also das eine schließt ja irgendwie das andere nicht auf. Also wenn ich nur dieses Textfile allein benutzen würde, würde mich auch in Wahnsinn treiben, weil ich glaube, ich oft genug halt in die Situation komme, wo ich weiß, okay, ich habe das halt kopiert, aber ich habe es mir halt nicht mehr.
Ja.
Ansonsten, ne? Ja.
Okay, gut. Ich linke all diese Dinge in den Shownotes von der 852 und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Und schau mal, was, vielleicht geht Twitter noch mehr kaputt, vielleicht übernimmt Threads die Weltherrschaft.
Puh.
Oder Blue Sky holt von hinten auf und macht Witze über
Alf. Bei Witze garantiert, da kommt wieder Naked Alf irgendwo raus.
cannot be unseen. Danke sehr, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.